Habt ihr beide den Film Tatami gesehen?
Ich habe den nicht gesehen.
Nein, leider nicht, aber er steht auf der ewigen Watchlist.
Ja, ganz oben.
Darum geht es ja um eine iranische Judoka. Und der Film hat ja seine Runden gemacht, weil ja, er sehr critically appraised ist momentan. Und wisst ihr denn eine Sache, weswegen dieser Film bekannt ist? Also es ist so ein visuelles Merkmal. Der
nee.
Film ist eher schwarz-weiß.
Ach so, genau. Okay.
Und ein guter Kollege von uns, Grüße gehen raus an Tobi und an die BonfM Kinosendung, der hat sich den Film auf Prime gegeben, weil er dachte, ne, ich schaue mir diesen wunderschönen Schwarz-Weiß-Film mal an. Mhm. Und dann ist eine Sache passiert, die richtig krass ist, also wirklich das Krasseste, was ich wirklich seit Jahren gehört habe. Dieser Film war in Farbe.
Hä?
Ja.
Er war in Farbe und er hat das mit uns geteilt. Und dann haben wir erstmal alle gedacht, das ist ein schlechter Gag. Mhm. Und dann hat noch eine andere Person ist auf Prime gegangen und hat auch nachgeschaut. Und bei dieser Person war es auch in Farbe.
Ist das so eine Einstellung von Fernsehern, Schwarz-Weiß-Filme im Nachhinein per KI oder was auch immer zu kolorieren? Läuft das darauf hinaus?
Auch erst gedacht.
Ja.
Wir haben wild spekuliert, stundenlang ging diese Diskussion und ich war so, nee, das ist irgendwie so verständlich.
Er hat nicht Tatami gesehen.
Er hat irgendeinen anderen Film, der auch Tatami ist. Ja. Nein,
auch nicht.
Es ist richtig krass. Es stimmte wirklich. Er hat nämlich auf Instagram dann den Regisseur angeschrieben, Guy Nativ, und den Kameramann. Und die haben einfach geantwortet und gesagt, danke für diesen Hinweis. Wir mussten irgendwie eine Farbkopie an Amazon schicken. Und auf irgendeine Art und Weise haben die diesen Film einfach in Deutschland in Farbe auf Prime abgespielt.
Crazy.
Das ist so crazy.
Und das ist so krass, weil er hat dann uns einfach diese Screenshots geschickt von dieser Antwort von Guy Nativ, der einfach geschrieben hat, thank you so much, we just informed our producers. Und das ist so heftig, weil ich war so, Tobi aus Bonn hat einfach diesen Film davon aufgehalten, dass er in Farbe existiert. Und der Regisseur meinte, oder der Kameramann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, meinte, er hat selber den Film nie in Farbe gesehen. Das und Tobi hat den ganzen Film in Farbe geguckt.
Das ist
abgefahren.
Ja, es ist richtig
so
krass.
Unfassbar. Und ich find's auch einfach so beeindruckend, dass es halt so aus Bonn kommt. Und dann ja. Klopft jetzt Variety.
Aus
Bonn. Wenn jetzt klopft einfach Variety bei euch an die Tür. Und
ich
habe
auch gesagt, ja. Er muss, wenn er interviewt wird von Letterboxd oder Variety oder IndieWire.
Ja, und dann brauchen wir so eine Expertenmeinung von SSIO, wie er dazu steht. Das ist der einzige bekannte Bonner, der mir gerade einfällt.
Auch wieder wahr.
Ja, das stimmt. Aber ist der Film mittlerweile wieder in Schwarz-Weiß zu sehen?
Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, ich habe es nicht mehr geschafft.
Aber das kostet ja auch. Der ist nämlich nicht bei Prime In mit inbegriffen.
Den gibt es aber momentan für 99 Cent zum Leihen. Und ja, wenn ihr nachgucken wollt.
Ich kenn Tatami tatsächlich nur von euch vom Hörensagen, dass der Film einfach nur gut sein soll. Aber ich weiß gar nicht, worum es geht im Detail.
Ich habe den ja auch noch nicht gesehen. Aber ja. Unser Social-Media-Redakteur Levin, der ist großer Fan.
Riesiger Fall.
Ja, und es geht anscheinend um ihre Geschichte und dann natürlich auch irgendwie um die Spannungen im Iran und rund um Frauenrechte. Und der soll richtig gut sein. Und ich habe jetzt nochmal gemerkt, oh mein Gott, ich muss den unbedingt sehen.
Ja.
Vielleicht in Farbe, vielleicht auch in Schwarz-Weiß.
Aber lieber in Farbe oder in Schwarz-Weiß, weil
ich finde,
aber du bist so wirklich ein paar der wenigen Menschen, die diesen Film so gesehen haben, wie er niemals zu sehen sein sollte. Und ich finde, es ist schon irgendwie krass, dass sowas existiert.
Ja.
So, wie es niemals beabsichtigt war.
Mhm.
Sagt euch der Name Cole Wörle etwas? Oh Gott, okay, ich gehe mal. Darf ich mal richtig abnörden? So richtig abnörden, weil mich die Geschichte daran erinnert hat. Ich habe ein Brettspiel namens John Company, die zweite Edition. Das ist so eins der komplexesten Brettspiele, die es so gibt. So auf dem breiten Markt. Es ist ein Regelbuch, das hat 50 Seiten Fließtext.
Es ist schwieriger als Uno.
Es ist sehr viel schwieriger als Uno. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig komplex. Und ich hatte habe das jetzt schon einige Male gespielt und ich hatte eine Regelfrage, die so richtig, richtig tief reinging, die so sehr, sehr, sehr spezifisch war und auch in sämtlichen Foren und Online-Reddits und so weiter nichts dazu gefunden habe. Da dachte ich mir, ja, dieser Cole Wörle ist übrigens einer der Superstars in der Brettspielszene, einer der bekanntesten Autoren. Also der macht wirklich grandiose Spiele, auch sowas wie Root und so weiter, was man vielleicht kennen könnte. Ich habe ihn einfach angeschrieben, gefragt, hey, guck mal, folgende Situation, kannst du mir helfen? Und er hat geantwortet und mir geholfen.
Oh,
krass.
Das erinnert mich daran, das war echt sehr, sehr süß,
ja,
und
das
hat
so
mich sehr gefreut.
Wild, ne, wenn man dann auch wirklich eine Nachfrage hat. Ich finde, das freut ihn ja wahrscheinlich auch, dass
Klar,
du dich dann so tief in die Materie begibst.
Ja.
Und wahrscheinlich jetzt auch bei Tatami war es dann so dieses, Also, ne, die wissen das ja dann auch nicht, wie das in Deutschland ausgespielt wird.
Ja, klar,
und
ja.
Die können das ja von den USA gar nicht aufgreifen. Wieso habe ich das so komisch angesprochen? Ich weiß es nicht.
Oh, herrlich.
So, USA.
Damit alle ja wissen, dass du weißt, dass es USA
ist. Nein.
US ich glaub, und A.
Ich war gerade so, ich wollte US sagen und dann war ich so, nein, es heißt USA. Ja, sorry, Leute. Ja.
Ach Gott, herrlich.
Schön.
Ja. Schöner Start in den Podcast. Genauso unfassbar die Geschichte habt ihr mitbekommen, was mit Timothée Chalamet. Ich wette, ihr habt einen Teil der Geschichte mitbekommen.
Du, wir reden über die Complete Unknown Premiere in London.
Genau,
da,
genau.
Wo er mit einem E-Scooter, nee, mit einem E-Fahrrad. Nee, nee.
Genau. Ist. Also er ist mit so einem Leihfahrrad plötzlich erschienen auf der Premiere des Films Complete Unknown heißt er, ne?
Ja.
Das Bob Dylan Biopic. Und ja, das hat natürlich für Furore gesorgt, wie er da mit diesem Fahrrad von dieser Marke, die jeder kennt, mit den vier Buchstaben, die man halt so auf der Straße leihen kann, da so, ne, über den roten Teppich gefahren ist. Ja, er hat jetzt in einem Podcast erzählt, nee, in der französischen Talkshow, dass dass er das falsch abgestellt hat und eine Strafzahlung tätigen musste von etwa 80 Euro,
oh Gott,
weil das nicht mehr da in dem Gebiet war. Und dass es kein PR-Gag war. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist das für eine weirde PR-Werbeaktion da in Kooperation damit? Dachte, glaube ich, jeder. Mhm. Vor allem, es passt ja auch so null zu dem Film und zu Bob Dylan und so weiter. Das ist einfach nur weird. Er hat behauptet, nee, er hat im Verkehr festgesteckt. Und um überhaupt rechtzeitig da anzukommen, musste er mit dem Fahrrad da reinfahren. Und tatsächlich, also klar, jetzt werden viele Leute sagen, oh, sei doch nicht so naiv und so weiter. Aber die Geschichte glaube ich irgendwie. Also das glaube ich wirklich, weil das auch so eine weirde Aktion war, dass ich da nicht an so einen Werbegag glaube.
Ganz ehrlich, und ich habe auch gedacht, dieses Leihfahrrad sieht übelst ranzig aus. Es ist so richtig dreckig und ich bin so, okay, als ob die da ihr schmuddeligstes Fahrrad dahin losschicken wollen, um das zu bewerben.
Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, passt das schon zu Timothée Chalamets neuem Image, weil er hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, bodenständig zu wirken. Jetzt mit der großen PR-Kampagne rund um Complete Unknown. Er hat ja so eine 180-Grad-Wendung gemacht von diesem sehr artsy Jungen mit Wuschellocken
hin
zu dem, der Person, die mit so Scootern oder Fahrrädern da vorgefahren kommt. Und
ich meine, wer ist bodenständiger und volksnäher als ein millionenschwerer Hollywood-Star, der mit der reichsten Frau der Welt zusammen ist? Mit
einer so.
Und ich meine, es funktioniert. Ich finde die sympathischer als wirklich.
Same, ich bin auch so.
Aber der echte Bob Dylan hat übrigens ihn gelobt und meinte, dass er den Film zwar noch nicht gesehen hat, aber dass Chalamet ein brillanter Schauspieler wäre und das sicherlich wunderbar hinbekommen hat. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr hohes Lob.
Ich hab ihn ja auch schon gesehen und ich finde auch wirklich so, Timothée Chalamet ist definitiv das Stärkste am gesamten Film.
Ja, aber der Film hat dich, wir dürfen noch nicht drüber reden. Ne?
Doch, ich glaube schon, weil er ja so weltweit schon draußen ist, aber so. Da kommen wir vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt zu.
Genau. Im Februar erscheint
Im Februar, exakt, Ende Februar.
In Deutschland. Und damit herzlich willkommen zu...
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes und Back. Ne? Man darf das ja nicht vergessen. Das erinnert mich übrigens an diesen Gag von Ben Stiller in Dodgeball, voll auf die Nüsse, einem meiner ewigen Guilty Pleasures, in dem er sagt, mein Name ist White, W-H-I-T und E. Das ist ein herrlicher Gag in diesem Film. Wir sprechen heute Filme, die wir verrückterweise noch nie gesehen haben. Gehört Dodgeball bei euch dazu?
Richtig crazy, ja.
Ja,
ich habe ihn gesehen, tatsächlich. Okay.
Liebst du ihn auch so sehr wie ich oder ist
voll auf die Nüsse?
Voll auf die Nüsse. der geht wirklich voll auf die Nüsse. Nein, aber ich hatte so eine krasse Ben Stiller und Owen Wilson Phase, so als ich so ein Teenager war. Und
ein Teenager.
Da kickt das voll rein.
Das kickt wirklich voll in die Nüsse, kickt das, sage ich dir.
Absolut. Dann sprechen wir über die erfolgloseste Star Wars-Serie aller Zeiten, die jetzt ihr Finale gefunden hat. Wir gehen natürlich wieder mal auf eure Sprachnachrichten ein. Nein, ich sage bewusst Sprachnachrichten und nicht Sprachis.
Aber was steht da im Skript? Sprachis.
Ja, da steht leider Sprachis im Skript. Außerdem sprechen wir über den Tod von einer der größten Legenden in der Filmwelt, die es wohl jemals gegeben hat. Wir sprechen über ein endlich mal wieder starkes Musiker-Biopic. Wir sprechen über einen Werwolf-Film und über die Fortsetzung von Die drei Fragezeichen. Aber lasst uns mit dem Hauptthema beginnen und den Filmen, die wir heute mitgebracht haben. Ich habe euch gebeten, drei Filme von eurer To-Watch-List mitzubringen. Also Filme, die ihr noch nie gesehen habt. Und zwar Einen, den sonst jeder gesehen hat, einen äußerst skurrilen und unbekannten, den ihr aber noch unbedingt gucken wollt, und einen Film, bei dem ihr sicher seid, dass er euch gefallen wird, den ihr aber dennoch, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht gesehen habt. Mhm. Lasst uns reingehen. Was habt ihr so mitgebracht? Ich bin sehr gespannt.
Ich finde das Thema richtig cool.
Ich finde es auch übelst cool.
Wir haben auch gestern schon gemeinsam überlegt, aber wir haben uns noch nicht erzählt, was unsere Picks sind. Ich würde gerne, dass ihr bei dem ersten das zuerst sagt, weil meins ist auf jeden Fall kontrovers.
Ja. Es ist sehr kontrovers. Alper, starte du nochmal.
Okay, meins ist auch kontrovers insofern, dass wir wirklich mindestens ein Jahr alle uns auf diesen Film gefreut haben. Und als er dann rauskam, waren die. Also ich konnte ihn leider nicht sehen. Ich weiß noch ganz genau, als die Pressevorführung lief, war ich krank. Und dann habe ich den aber auch im Nachhinein dann irgendwie nicht nachgeholt. Obwohl ich immer noch total neugierig bin und es keinen Grund dafür gibt, dass ich den noch nicht gesehen habe. Der hat dieses Team komplett gespalten. In ein Lager, das gesagt hat, ich fand den mega stark und berührend. Und die andere Seite, die gesagt hat, boah, nee, sorry, da bin ich komplett raus. Und es geht nicht um Joker 2, sondern um The Whale mit Brendan Fraser.
Oh, krass. Oh, okay.
Ich habe den, ich meine, der ist jetzt auch nicht so alt. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Und ich habe den einfach noch nicht gesehen, hab's aber vor. Und ja.
Du sitzt hier ja mit der Fraktion, die ihn jetzt berauschend fand.
Ja.
Deswegen würden wir dir jetzt sagen, musst du auch nicht gucken. Aber ich finde schon, dass Brendan Frasers Performance ein Watch wert ist. Also das lohnt sich.
Ja. Er spielt, okay, ich versuche mal die Handlung kurz nochmal zusammenzufassen, als jemand, der den Film nicht gesehen hat. Er spielt einen Lehrer, der hochgradig übergewichtig ist und den Kontakt zu seiner Tochter verloren hat, aber jetzt quasi so eine Art Midlife-Crisis hat, so hat es auf mich gewirkt von außen, und deswegen den Kontakt zu seiner Tochter wieder aufbauen möchte. Ist das korrekt?
Ja, so? Das kann man so, das kann man durchaus so sagen, aber ich würde auch sagen, dass man schon sagen kann, auch, dass es ein Elends-Porno ist, gefühlt. Es ist so wirklich so, wir stellen ihn so als sehr, sehr seltsamen Freak dar, und so wirkt auch dieser gesamte Film, und auch die Figuren sind sehr überzogen, wirklich die Tochter ist
fehlt zu Tiere.
Das ist ja und die ist einfach die ist der größte Edgeloch der Welt.
Ja, also so dieses einmal, weißt du, so was Eltern denken, was Kinder auf Tumblr machen, so das ist so diese Tochter, also so, sie ist so, ich liebe tote Insekten.
Mhm. Auch,
trage nur schwarz.
Ja. Sie fotografiert halt wirklich so tote Waschbären oder so auf der Straße und postet das. So.
Okay.
Das ist so ihr Hobby.
Ach, das ist wie das Kind in Sting. Aber egal. Ja,
ja, es gibt sehr oft dieses Klischee, finde ich.
Ja.
Ja.
Also, Teenagern. Aber ja, ich würde da mich Lenny anschließen. Ich konnte dem Film nicht so viel abgewinnen.
Mhm.
Ich habe auch das Gefühl, das war nicht so sensibel verhandelt, wie ich mir gewünscht hätte. Und auch das Ende ist sehr pathetisch. Aber ich kenne auch viele in meinem Umfeld, auch in ihrem Umfeld, die den Film sehr lieben. Deswegen, ich glaube, es kommt auch darauf an, was für einen Zugang man zu dem Thema hat.
Ja,
das stimmt.
Vor allem, der ist auch nicht kurz, oder? Der ist nicht relativ lang, über 2 Stunden. Und ja, also ich war einfach bisher noch nicht in der Stimmung, weil genau das habt ihr mir auch gesagt. Es ist halt wirklich das Elend, das da abgebildet wird. Und oft ist es dann so, dass ich, wenn es nicht gerade einen ganz aktiven Grund gibt, dass ich mir auch wirklich dann die Zeit dafür nehmen will, also einen besonderen Abend dafür brauche, um das zu gucken. Hat sich einfach bisher noch nicht ergeben.
Ja. Ich finde, das ist auch nicht ein Film, den ich noch mal gucken
würde. Nee, überhaupt nicht.
Er ist auch sehr, finde ich, beeinträchtigend, wenn man irgendwann mal so, also wenn Essen zum Beispiel jetzt nicht ein Thema ist, wo man sich mit mega wohl fühlt. Ich finde, das ist so ein Film, ne, also auch als Inhaltshinweis, ist jetzt nicht irgendwie so, was man mal so ganz leicht Freitagabend mit seinen Freundinnen guckt. Ja.
Ja, dabei mag ich, also es ist ja Darren Aronofsky, dabei mag ich den eigentlich sonst sehr. Requiem for a Dream. P und so weiter, oder auch Black Swan.
Ja, aber er geht jetzt immer wirklich mehr.
Hab ich alle nicht gesehen.
Aber er geht ja wirklich mehr jetzt in diese bibelfesten Themen rein, und das weiß ich jetzt nicht, ob ich da so der Fan von bin.
Ist denn dein Pick bibelfest?
Dein
Nummer 1.
Der ist.
Film, den sonst jeder gesehen hat außer dir?
Vielleicht, vielleicht. Also, es ist ein Film, deswegen habe ich Alper gesagt, dass er anfangen soll, weil ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich das TH hier richtig hinkriege.
Oh.
The Sixth Sense.
Oh, The Sixth Sense.
Ist ein Film, den ich nie gesehen habe, weil David Hine in damals 1080 Nerdscope den Film gespoilert hat. Und dann war ich die ganze Zeit so, ja, okay, gut, muss ich den nicht mehr gucken.
Aber ich verstehe es, weil das ist ein Film, wo jeder den Plot-Twist kennt.
Ja, exakt so. Und deswegen habe ich mir oft, also ich glaube, man kann diesen Film auch wirklich genießen, wenn man den Plot-Twist nicht kennt. Deswegen.
Definitiv.
Ich sage ihn jetzt auch nicht nochmal, falls auch Leute den auch noch auf der Watchlist haben. Aber ich habe wirklich eigentlich immer noch wahnsinnig Bock drauf, aber ich bin trotzdem immer so, ach, ja, Ja, ich weiß ja, was passiert.
Ich finde, es ist ein unheimlich starker Film, nur halt dieser Twist ist halt so gut, dass er halt den Film überflügelt.
Ja, und das finde ich auch so schade, weil, weil alle sagen, das ist so diese eine richtig gute Shyamalan-Twist. Und dann ist es der eine, den ich schon weiß. Und das ist so ein bisschen schade. Und deswegen.
Da hast du The Last Airbender noch nicht gesehen. Und da gibt es so gute Twists. Leute twisten sich in der Luft.
After Earth. Krass. Ist auch.
Gibt es da einen Twist?
Da gibt es auch einen Twist, glaube ich. Ich habe den Film gesehen, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich allgemein nicht mehr so viel daran erinnern. Das war diese Will Smith und Jaden Smith-Geschichte. Mhm.
Der lief immer früher auf ProSieben.
Ja, stimmt, das ist so ein. Und ich bin Nummer 4. Das ist auch so ein ProSieben-Film.
Ja. Es geht die ganze Zeit darum, dass Jaden Smith die Augen zumachen soll und keine Angst haben soll. Und ich dachte mir, geh einfach aus dem Bild. Also After Earth ist wirklich grandios schlecht. Aber The Sixth Sense ist ja noch aus der Zeit, in der Shyamalan mit Science und Unbreakable und so weiter gute Filme gemacht hat.
Ja, wobei über Science können wir auch noch drüber streiten.
Ich mag Science.
Ich bin kein Science-Fan. Ja. Aber ja, das ist so ein Film auf jeden Fall, den ich sehr gerne schauen würde.
Es lohnt sich. Also ich finde, das macht wirklich, es ist eine der besten Rollen von Bruce Willis. Die Beziehung zu dem Jungen ist wirklich sehr stark. Und ich erinnere mich auch oft an das, was er emotional mit mir gemacht hat, unabhängig von dem Twist. Und ich finde da auch schon gerade die Beziehung zu der Frau und so weiter, das ist schon sehr, das sind so sehr starke Elemente, starke Szenen, gute Dialoge. Ich mag den sehr.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Ich finde, er ist berechtigterweise so ikonisch.
Ja.
Ich finde irgendwann, also irgendwie so ein Wintertag, kannst du den schon reinfahren.
Ja, ich hab mir auch immer eingeredet, du vergisst jetzt den Twist, du vergisst ihn, du erinnerst dich da bitte nicht mehr dran. Ja. So, und ich glaube, das ist aber so ein Twist, den kriegst du niemals. Ja,
aber der Film ist mehr als ein Twist, also sehr viel.
Ja, natürlich.
Das, ja. Das, ich finde, es eine gute sofort. Wahl aber für diese Kategorie, weil ich finde, es ist so ein Film, der ist schon so ein Talking Point in der Filmszene, ohne dass du ihn gesehen hast.
Ja, aber ich bin jetzt gespannt auf deinen Film.
Okay. Auch wenn der so kontrovers ist.
Nein, okay, jetzt habe ich ein bisschen vielleicht die Erwartungen zu hoch geschürt. Aber mein Film finde ich immer lustig, weil, also es ist ein Running Gag mittlerweile, dass ich den nicht gesehen habe. Noch nie. Bei mir ist es Die Verurteilten.
Oh, Wahnsinn. Ja. Oh, ja. IMDb Platz 1.
Platz 1. Und das ist so lustig, weil, also ich und mein Freund haben den noch nie gesehen. Und wir haben beide immer gesagt, wir ziehen das so lange durch, wie es geht, dass wir den am besten bewertesten Film auf IMDb nie gesehen haben. Deswegen, es ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so cool oder sowas. Das soll ich gar nicht damit sagen, sondern es ist einfach lustig. Ich bin so,
Dir entgeht ein herzerwärmender, unglaublich berührender Film.
Okay.
Das meiner Meinung nach eine der besten Stephen King-Verfilmungen aller Zeiten. Es geht ja um die Geschichte eines Mannes, der eventuell zu Unrecht verurteilt wird, des Mordes schuldig gesprochen wird.
Ah, deswegen die Verurteilten.
Und seinen Weg aus dem. Hast du ihn auch nicht gesehen?
Tatsächlich, ich wollte sagen, ich hätte ihn auch nennen können.
Oh mein Gott, also, krass. Crazy. Das ist das, worüber wir mal geredet haben, weil wir haben nämlich noch, uns ist aufgefallen, dass wir schon mal drüber geredet haben, dass wir einen krassen Film noch nie gesehen haben.
Ja, und das ist auch bei mir so.
Die Verurteilten.
Ja. Also ist, ich finde es auch affig, Leute zu schämen, wenn sie irgendwie bestimmte Filme nicht gesehen haben und da Gatekeeping zu betreiben oder sowas.
Aber da habe ich das gleiche Problem ungefähr wie bei The Sixth Sense, dass ich da auch weiß, wie er ausgeht. Und ich weiß, es ist auch so ein herzzerreißendes, schön, also so ein bittersüßes Ende.
Ja, es ist vor allem ein. Also er hat wirklich Szenen und Sequenzen, die mich innerlich zerrissen haben, emotional. Ja. Das sind sehr harte Schicksale von Menschen, die aus dem, aus dem Gefängnissystem in den USA herauskommen, ausgespuckt werden und versuchen, wieder zurück ins Leben zu finden. Das sind sehr harte Geschichten, sehr berührende Geschichten. Ich finde den Film toll, von vorne bis hinten.
Okay.
Also ich kann ihn sehr empfehlen.
Okay. Ja, irgendwann machen wir mal so ein.
Du willst das Narrativ aufrechterhalten.
Nee, aber ich finde so, ich ist weiß auch funny, nicht. Ja. Es ist auch ein bisschen funny. Ich finde halt das krass, weil ich sonst das Gefühl habe, man redet nie so oft über Die Verurteilten, immer nur im Kontext mit dieser
IMDb-Liste.
Das stimmt.
Aber jetzt haben wir mal über ihn geredet.
Sehr gut.
Ja, aber ich finde auch durchaus, dass er diesen hohen Platz auch durchaus verdient hat. Mhm. Ich weiß noch, ich habe den mehrmals gesehen. Das erste Mal, dass ich den gesehen habe, fand ich den gar nicht so gut.
Mhm.
Das ist wie so ein Wein bei mir, der mit mehrmaligem Sehen habe ich erst so eine richtige, habe ich den erst so richtig wertschätzen können. Und deswegen, toller Film. Okay. Sollen wir zu B übergehen, zu dem äußerst skurrilen und unbekannten Film, so das Unbekannteste, was ihr so auf eurer Liste gefunden habt.
Ja.
Soll ich wieder anfangen?
Ja, mach das mal.
Ich habe einen Film dabei, ich meine, dass ich vor 2 Jahren oder so schon mal in einem Podcast darüber gesprochen habe. Und ich glaube, es ist wirklich ein wahnsinnig skurriler und sehr unbekannter Film. Allerdings ein Film, den ich seit Jahren auf meiner To-Watch-List habe und einfach immer noch nicht geguckt habe, obwohl der zum Beispiel in voller Länge kostenlos auf YouTube ist. Und zwar, ich glaube offiziell sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt den, der ist auch sonst abseits von YouTube sehr schwer zu finden. Also man kriegt den nicht auf Blu-ray oder sowas. Der Film heißt Lunopolis. Der Film ist skurril. Er hat nur 1000 Views auf Letterboxd. Das heißt, 1000 Menschen auf Letterboxd haben den Film nur gesehen. Das ist sau wenig.
Das ist so die erste Fassung von Coppolas Megalopolis. Ja. Lunopolis.
Also ich glaube, 1000 Views auf Letterboxd ist wirklich richtig, richtig, richtig wenig.
Das ist wirklich wenig, ja.
Ja, das ist, der ist im Found-Footage-Stil präsentiert. Hm. Also so, als wäre das eine Dokumentation von einem Mann oder zwei Männern. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ist allerdings komplett fiktiv. Also so eine Art Mockumentary, würde ich sagen. Wobei der überhaupt nicht in die witzige Richtung geht. Es ist ein Mann-Projekt von Matthew Avant, ein Film, der von vielen Kritikern in den Himmel gelobt wurde, der allerdings halt mit geringsten Mitteln umgesetzt wurde. Und es geht um. Das ist das, was ich noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, weil ich habe ein paar Mal mir die Handlungsbeschreibung durchgelesen und wurde dann nicht so richtig schlau draus. Es geht um irgendwelche Verschwörungen auf dem Mond, ohne dass es halt so komplett in eine verschwörungstheoretische Richtung zu gehen, angeblich. Ja, es soll weird sein. Mehr weiß ich gar nicht dazu.
Okay, also es ist auch satirisch?
Es ist, das, soweit ich weiß, nicht.
Okay, okay.
Deswegen, ich habe den halt noch nicht gesehen. Das ist ein super skurriler, bizarrer Film.
Von wann ist der?
Der ist von 2010 und geht so eher in die Richtung Horror. Und ja, es geht um, es geht schon so um Verschwörungen und Paranormales, Area 51 und auf dem Mond und so weiter. Ja, aber mehr kann ich auch gar nicht so dazu sagen. Okay, zwei Männer sind es. Ja.
Okay, aber.
Und es spielt so im Rahmen der 2012. Okay. Ja, Prophezeiungen.
Ah, aber das holt mich jetzt wieder. Das holt mich jetzt wieder.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Da bin ich am Boden.
Und dass man den kostenlos auf YouTube gucken kann.
Ja.
Finde ich auch.
Absolut.
Finde ich ein
Plus. Lunopolis.
Okay,
cool. So.
Was habt ihr mitgebracht?
Ich muss ja sagen, ich habe bei. Warte, lass mich kurz gucken. Ich will einmal schauen, wie viele Filme ich eigentlich auf der Watchlist habe, weil ich habe nämlich bei 3782 Filmen, die ich auf der Watchlist habe, habe ich wirklich sehr viel skurrilen Kram dabei.
Mhm.
Und ich will jetzt nicht flexen, aber Alper, ich kann dich mit 1000 Views bei Letterboxd noch unterbieten.
Oh krass, ja.
Nämlich 695 Leute haben diesen Film nur auf Letterboxd gesehen. Und es ist der 2021 erschienene Film A Man and a Camera. Und das ist eine niederländische Dokumentation. Und ich finde, das klingt so absurd wie genial. Es geht darum, dass ein Mann mit seiner Kamera einfach bei Leuten an der Haustür klingelt und er macht nichts. Er filmt einfach nur deren Reaktion. Und das ist
eigentlich schlimm.
Und das ist dieser gesamte Film. Es geht wirklich um diese Begegnung, wie er an fremden Türen klingelt.
Mhm.
Und dann ist er manchmal auch drei Minuten einfach, starren die sich einfach an. Und er sagt halt wirklich gar nichts. Und darum geht es.
Aber kennt ihr alten Filmhistoriker, der Mann mit der Kamera, Giga Werthoff aus den 20ern? Das war, also, ist das eine Anspielung?
Ich glaube, bestimmt, bestimmt.
Ja. Also, da geht es ja auch darum, dass er einfach mit der Kamera auf dem Fahrrad rumgefahren ist und alles gefilmt hat.
Wahrscheinlich. Es ist ein bisschen das Weitergedachte.
Ja.
Aber ja, der ist dauert auch nur 64 Minuten.
Ja.
Ist, glaube ich, aber leider nirgendwo zu sehen. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Der lief hier mal auf dem Filmfestival, hab den da leider verpasst, weil ich fand diese Inhaltsangabe wirklich so, so genial, dass ich den immer gucken wollte. Aber ich glaube, auf Mubi ist der in anderen Ländern zu sehen.
Ja.
Bestimmt über VPN oder andere Sachen kann man den bestimmt auch irgendwo gucken. Das ist nicht meine Empfehlung, aber ja, ich will den unbedingt sehen.
Cool.
Ja. Wie ist A Man with a Camera?
A Man and a Camera.
A Man and a Camera.
Mhm.
Toll. Das klingt echt toll. Die Idee ist einfach cool.
Ja, ich finde die Idee auch sehr, sehr cool. Ich habe jetzt Angst, dass meine Auswahl nicht extra genug ist. Aber bei mir, ich habe den ewig auch auf meiner Watchliste. Und zwar ist es ein polnischer Film von 1979 von Piotr Sulkin. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Und zwar Golem. Das ist ein Sci-Fi-Film.
Ja.
Genau. Okay, klar. Okay, kenne. Das heißt, es ist schon ein bisschen bekannter.
Aber ich habe den auch nicht gesehen.
Okay,
ja. Same.
Cool, weil ich finde, das ist soll eine sehr fantastische Erzählung sein und auch so surreale Elemente beinhalten. Und es geht anscheinend um einen in einer Atomkrieg zerstörten Welt spielt der Film. Und ja, es sollen so Albtraum-Szenarien, ich weiß nicht, wieso ich jetzt nicht mehr reden kann, drin vorkommen. Und um einen faschistischen Staat, Spitzentechnologien, das sind so Stichwörter, die ich interessant finde.
Da schlackerst du mit den Ohren.
Da schlage ich mit den Ohren, ja. Da reibe ich mir die Hände und denke, den will ich mal sehen, aber habe es bisher noch nicht geschafft.
Ja, aber das klingt super spannend auch. Und ja, das sind jetzt auch alles beides Filme, die ich eigentlich unbedingt sehen möchte. Sowohl Golem als auch A Man at the Camera.
Golem gibt's auf Mubi.
Ja, also sehr gut.
Eventuell am niedrigschwelligsten jetzt hier von unseren.
Und das klingt nach einem Film, der mir auf jeden Fall gefallen würde, wie der dritte Film in unserer Auflistung. Ich habe nämlich auch einen Film dabei, bei dem ich, der ist sehr viel bekannter als die drei Filme, die wir gerade genannt haben. Ein Film, den ich leider ebenfalls verpasst habe, bei dem ich weiß, okay, das ist eigentlich ein Film, den ich wahrscheinlich sehr mögen würde, von Brandon Cronenberg, dem Sohn. Mhm. Nämlich
Infinity Pool.
Infinity Pool. Wow.
Ja.
Mit Mia Goff. Und ich muss immer gucken, welcher Skarsgård es ist. Nämlich Alexander Skarsgård. Und ja, das ist, ich meine, ihr beide habt den gesehen, ne?
Ja.
Wollt ihr mir kurz erklären, worum es, oder uns erklären, worum es geht?
Es geht um einen Autor, der mit seiner Frau auf eine Insel fährt und dann fangen die Bewohner in dieser Insel an, weird zu werden. Und es geht darum, dass sie so diese behütete Hotelanlage verlassen und dann sehr, sehr komische Dinge passieren. Ich will gar nicht spoilern, weil ich glaube, es ist ein Sci-Fi-Film, also es geht auch viel um so, ja, so Doppelgänger-Paranoia und sowas.
Body-Horror geht's in die
Body-Horror auch.
Und es
Cronenberg-typisch.
Steckt nicht auch so sehr viel Klassenkampf auch mit drin und sowas?
Definitiv.
Tourismuskritik und sowas?
Ja, es geht auch um so eine koloniale Kritik dann. Ja. Also ne, es geht um so diese weißen Menschen, die dann halt auf diese Insel fahren. Und da wird dann viel damit gespielt. Und ich fand, der Film war sehr, sehr reichhaltig und richtig gut. Ich finde, der ist auch gar nicht so, also der ist so erwähnenswert und der wird nicht so viel besprochen, deswegen finde ich, der könnte dir sehr gut gefallen.
Super brutal und gruselig, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, der ist teilweise sehr blutig, aber ich finde jetzt auch nicht so doll, wie man das teilweise kennt aus anderen Body-Horror-Verfilmungen. Genau, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest.
Ich würde da total mitgehen. Also es ist so leider ein Film, der sehr unterm Radar geflogen ist.
Ja,
ja.
Definitiv. Deswegen, ich will ihn eigentlich unbedingt noch gucken. Das habe ich jetzt, wann ist er rausgekommen? 2023.
Ja.
Also auch noch relativ frisch, aber der steht auch eigentlich ganz weit oben auf meiner To-Watch-List. Ich glaube wirklich so auf Platz 1 oder 2. Ich will ihn eigentlich jetzt die in den nächsten Wochen mal nachholen.
Große Empfehlung. Ich finde, das ist auch wirklich ein Film, der dir gut gefallen könnte.
Ja, wahrscheinlich. Was hast du noch, Lenny?
Ich schaue einmal kurz, ob man Infinity Pool irgendwo sehen kann. Nee, gibt es leider nur bei Prime oder Google Play für 4 € zu leihen, aber ich finde, das kann man definitiv mal machen.
Ich glaube, die Blu-ray, die kann man sich schon mal gönnen.
Exakt.
Ja,
ja, ich habe einen Film dabei, der mir definitiv gefallen würde. Und was könnte das sein, stelle ich mir direkt die Frage. Und es muss natürlich ein Musical sein. Deswegen habe ich ein Musical, wo ich mir sehr sicher bin, dass er mir gefallen wird. Und ich nenne nur noch einen Namen. Und ich glaube, da bin ich zu 100% an Bord. Nämlich Barbra Streisand.
Mhm.
Und sie hat
A Star is Born?
Nein, 1983 ihr Regiedebüt gefeiert mit dem Film Yentl. Und darin spielt Barbra Streisand eben die namensgebende Yentl. Das ist eine junge Frau, die in Polen um 1904 rum lebt. Und sie will unbedingt studieren. Mhm. Aber das ist den Frauen damals verwehrt geblieben. Und deswegen denkt sie sich, okay, ich gebe mich als Mann aus, gehe in die Stadt und fange an zu studieren. Und darum geht es. Und ich finde, das hat so, das ist auch eine der Top-Letterbox-Reviews, das hat so Mulan-Vibes. Und exakt deswegen habe ich auch so Bock drauf. Und der
Barbara Streisand ist dir egal.
Doch, Barbara Streisand ist wirklich super wichtig. Aber es geht auch darum, dass sie sich dann eben in einen Kommilitonen verliebt. Und das Ganze klingt sehr, sehr interessant. Und auch die Musical-Nummern kennt man vielleicht. Dieses Papa, can you hear me?
Oh ja.
Papa, can you hear me?
Ich kenn's nicht.
Ist das nicht aus Frozen?
Ja, oh Gott, Frozen hat geklaut. Nein, aber das ist tatsächlich ein Film, auf den ich sehr Bock habe.
Ich hab den Namen, ich kenne den gar nicht. Ich habe den Namen nicht verstanden. Yentl?
Yentl, Yentl.
Ah, okay, Yentl.
Spannend.
Ja. Cooler Name.
Also geht halt auch um, ist auch eine jüdische Frau. Also es geht auch
Barbra Streisand hat Regie geführt?
Ja.
Cool.
1983, also sie hat bei drei Filmen so Regie geführt und auch so bei ihren Specials. Also diese Frau Slay all the way.
Die hat es drauf, auf jeden Fall.
Ja, sie sitzt wirklich drauf.
Ja.
Aber das finde ich richtig spannend.
Ja.
Sorry.
Habt ihr mal A Star is Born gesehen, das Original?
Mit nein, Schande über mein Haupt, aber nein, ich hab's nicht.
Aber gesehen. Dann musst du den auch unbedingt noch auf die Tour.
Ja, das auf jeden Fall.
Es gibt ja drei, ne?
Es gibt drei?
Es gibt sehr viele.
Ich weiß nicht, oder mehr noch.
So, wir gehen immer in die Recherche.
Fall, dass ich damals, als Star Wars Born rauskam, mal recherchiert habe und es gibt den mit Barbra Streisand und ich meine, auf jeden Fall gibt's noch einen.
Ja. Also, gibt's noch so einen richtig alten?
Ja, von 1954. Der. Oh nein, es gibt insgesamt vier Filme. Mhm. Es gibt einen von 1937, einen von 1954. Dann einmal von 1976 mit Barbra Streisand und dann von 2018.
Genau. Genau, weil ich habe im Rahmen des Barbra Streisand-Films mal gelesen, dass das auch nur wieder ein Remake ist. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass es zwei dann gibt.
Ja, das ist krass.
Das ist crazy. Aber kann man immer wieder machen.
Vielleicht finde ich Starspawn auch sehr gut, aber ich finde, den schreibe ich mir auch mal auf, weil das hat mich jetzt gecatcht. Bei mir ist es auch ein Film, der jetzt schon gestartet ist, den ich leider noch nicht sehen konnte, wo ich aber auch weiß, dass er mir wahrscheinlich gefallen wird, weil ich schon einen Film des Regisseurs gesehen habe und für gut befunden habe, und zwar Die Saat des heiligen Feigenbaums. Mhm. Das ist ein Spielfilm von dem iranischen Regisseur Mohammed Razalouf.
Letztes Jahr, ne?
Ja, genau, letztes Jahr. Und der ist jetzt auch Oscar-Anwärter für Deutschland, meine ich. Also ich glaube, das wurde da drüber angemeldet. Und Doch, das Böse gibt es nicht. Von ihm fand ich auch sehr, sehr toll. Und es geht um ein Drama von einer iranischen Familie. Und es geht auch um die Proteste. Und ich finde, der Film soll sehr berührend sein. Mhm. Und viele in meinem Umfeld haben mir den empfohlen. Und mittlerweile ist es ein bisschen ein Meme, weil wir dann auch immer darüber geredet haben, dass der Titel, der ist so lang. Und dann muss man jedes Mal sagen, hast du schon die Saat des heiligen Feigenbaumes gelesen?
Da schwingt so viel mit. Das ist ja, das so eine ist Schwere.
Prätentiös, aber ich finde auch, das Thema ist ja sehr schwer und ich kann mir vorstellen, dass er es gut verhandelt. Also,
ja. Spannend, ja. Ich will den auch noch sehen. Ich habe den nämlich auch noch nicht gesehen. Hm. Tja, ja, danke für die Picks. Mega spannend. Genau. Ich habe viele neue Filme auf der To-Watch-Liste. Das ist nicht
Same. Nein, das ist nicht gut. Der Pile of Shame wird größer.
Sagst du halt, wenn du die 4000 knackst.
Ja, das ist auf jeden Fall
der bestimmt. Der große Stress-Podcast. Lass uns einfach jetzt aufhören und all diese Filme gucken.
Ja, absolut. Oder wir sprechen über eine Serie, die wir gesehen haben. Zumindest, also ich habe die gesehen. Lenny, du hast sie,
glaube ich, auch gesehen. Ich habe sie zu teilen gesehen.
Ach, zu teilen. Uns sehen ja gar nicht. Das ist gut. Das heißt, die volle Bandbreite des Spektrums.
Der Expertise ist
genau voll, halb und gar nicht.
Genau.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Nämlich Skeleton Crew. Skeleton Crew ist jetzt abgeschlossen. Die Star Wars Serie, die aktuell auf Disney Plus ein trauriges Dasein gefristet hat, denn ich würde mal sagen, die ist nicht sehr populär. Es war die wohl erfolgloseste Star Wars Serie überhaupt mit den geringsten Viewzahlen aller Star Wars Serien jemals. Weniger noch als Acolyte, als Book of Boba Fett und Co. Dabei ist es eigentlich eine sehr rasante, unterhaltsame Geschichte von vier Kids von einem mystischen Planeten namens Ad-Attin, die ein wildes Abenteuer erleben, das sie mit Weltraumpiraten, einem Lichtschwertschwinger und mit unglaublichen Schätzen und Gefahren in Kontakt bringt. Es geht um vier Kids. Zum einen Wim, der so eine Art Träumer ist, der Abenteuer erleben will. Neil, so ein elefantenartiges Alien, das aber neurotisch und ängstlich ist. Dann haben wir die intelligente, aber auch sture Einzelgängerin Fern. Und KB, die so eine Art Cyborg ist. Genau. Und sie treffen auf Jude Law, der so eine Art Betrüger spielt. Eventuell Jedi, weil er die Macht benutzen kann und so Anleihen gibt. Und leider ist Skeleton Crew extrem erfolglos. Ich find's schade, weil ich Skeleton Crew als eine der stärkeren Star Wars Serien sehe. Wie viel hast du davon gesehen?
Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und ich würde dem auch total zustimmen. Also es hat mich total gehuckt, aber ich wollte es unbedingt dann auf einmal gucken. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, gut, komm, bis hier und nicht weiter. Und wenn es dann komplett raus ist, gucke ich es mir an. Ja. Habe es leider bisher immer noch nicht geschafft, aber ich will es auf jeden Fall nachholen, weil ich finde, die Vibes, die waren schon sehr, sehr stark mit dieser Serie.
Ich habe gehört, dass es so eine Stranger Things Variante in Star Wars ist. Würdet ihr dazu stimmen?
So Goonies.
Weil es um diese Kinder geht, die so eine Gang sind.
Die Inspiration ist halt teilweise sehr ähnlich. Also, das ist ja auch die häufige Kritik, dass es zu ähnlich zu Goonies wäre, zum Beispiel. Aber Goonies ist auch ein grandioser Film. Also, es gibt schlechtere Filme, die man, von denen man sich inspirieren lassen kann. Es basiert allerdings auch sehr auf so Piraten-Serials aus den 20ern und 30ern, die also oft im Kino vor dem Hauptprogramm liefen und da so eine zusammenhängende Geschichte erzählt wurden, dann später oft auch als Film, als eigenständiger Film dann auf die Leinwand kam. Das sind so, es fühlt sich an wie so eine sehr handgemachte, altmodische Piratengeschichte, halt im Star-Wars-Kostüm, so mit ein bisschen Star-Wars reingeträufelt, wobei das auch viele kritisieren, dass es halt nicht so richtig Star-Wars ist und irgendwie doch zu sehr was Eigenes und zu fremd. Es hat ein Budget von $130 Millionen, muss man dazu sagen. Ich finde aber im Gegensatz zu Acolyte, das ich teilweise in manchen Folgen unsäglich hässlich fand.
Das fand ich aber hier tatsächlich auch.
Also tatsächlich?
Ich fand Skeleton Crew schon ab Folge 1 an echt nicht schön. Also
wirklich?
Ich habe wirklich über die Figuren hat mich Skeleton Crew total begeistert. Aber ich fand es optisch wirklich, als vor allem am Anfang, so als dieses Raumschiff aus diesem Boden ausbricht, fand ich grottenhässlich.
Krass. Kann ich nicht teilen. Weil ich fand so gerade in der zweiten Hälfte gab es wirklich ein paar Folgen.
Ja, okay, die zweite Hälfte, die ich halt nicht gesehen
habe. Ja, aber ich fand auch anfangs ist mir nicht negativ aufgefallen.
Ah, doch, diese Erdklumpen da sah wirklich nicht. I'm so sorry, aber das ist so das, was mich so ein bisschen abgeturnt hat. Aber
finde ich, die Prämisse klingt aber, als hätte es Charme. Es hat Charme. Wird doch immer danach geschrien, dass man was Neues wagt in dem Universum. Deswegen würde ich jetzt auch erstmal, ohne die Serie gesehen zu haben, einfach sagen, also, Daumen von mir.
Im Gegensatz zu Acolyte, das ja auch wirklich furchtbar bewertet ist von sehr vielen Menschen. Ich weiß, Lenny, wir haben da auch sehr unterschiedliche Meinungen.
Ja, aber also ich nähere mich der ja auch an.
Ja, also ich finde Acolyte auch wirklich ganz schlimm. Und ich glaube auch, dass der mangelnde Erfolg einfach auch eine Konsequenz dessen ist, dass eben so viel unterdurchschnittlicher Star-Wars-Content in den letzten Jahren rausgekommen ist und dass Disney und Lucasfilm jetzt einfach so ein bisschen die Quittung dafür kriegen. Es ist ja beim MCU auch eine Zeit lang sehr ähnlich gewesen oder ist es immer noch. Ich glaube, so das Vertrauen in Star Wars ist einfach sehr erschöpft, ist gerade auf einem absoluten Tiefpunkt und gleichzeitig hat Lucasfilm und Disney haben es auch oft geschafft, dann die Fans wiederum irgendwie verantwortlich zu machen oder so hat sich's für viele angefühlt, was halt auch nicht okay ist. Wenn eine neue Star-Wars-Serie erscheint, das war halt vor 5 oder 10 Jahren, haben Leute noch gesagt, oh mein Gott, ich kann Mandalorian gar nicht erwarten. Und man saß fiebernd da. Und wenn es jetzt heißt, es kommt eine neue Star-Wars-Serie.
Außer Andor,
ja. Aber man ist halt trotzdem eher skeptisch. Oder auch selbst bei so Serien wie Mandalorian. Ich persönlich, zum Beispiel, meine persönliche Meinung ist, dass von Mandalorian halt 2 der 3 Staffeln gut sind. Mhm. Aber da auch die Qualitätskurve halt nach unten zeigt. Und ich bin deswegen auch gar nicht mehr so gehypt auf sowas wie hier, wie hieß der, Mando and Grogu?
Mando und Grogu, glaube ich.
Mando und Grogu, ne? Der Film, der da kommen soll. Werd den natürlich sehen, wie ich bisher wirklich alles gesehen habe, was da irgendwie dazu erschienen ist. Aber
man wird müder.
Man wird so ein bisschen
müder. Das ist einfach die Übersättigung, kann ich nachvollziehen. Es war halt einfach nicht eine gute Entscheidung, so viel zu produzieren und dann auch keine Pausen zu lassen, weil dann kann sich auch gar keine Vorfreude aufbauen.
Ja, das Marketing zu Skeleton Crew war halt auch einfach nicht gut. Also das ist halt auch, ich glaube, viele haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass das kam.
Ja.
Und es ist halt auch noch, es ist ja gezielt eine Kinderserie. Aber gut, jetzt könnte man argumentieren, das war Clone Wars halt auch. Und dennoch hatten, glaube ich, bei mir war das zumindest lange so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, will ich jetzt wirklich so eine Star Wars Live-Action-Kinderserie gucken, so, die halt so komplett ihr eigenes Süppchen kocht und nicht in irgendwas anderem mitspielt. Ich kann aber sagen, ich finde die Serie so viel besser, als es vielleicht gerade den Anschein hat. Und auch online kommt die, glaube ich, bei vielen Leuten sehr gut an. Ich finde, sie hat spannende Ideen und ein paar äußerst rasante Episoden. Also ich finde, Langeweile kommt halt nie auf, weil ich halt auch irgendwie die Kids sehr schnell ins Herz geschlossen habe.
Total, aber dann ist halt auch einfach nur schade, wenn eigentlich so eine gute Serie so wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass dann vielleicht davon eben keine zweite Staffel oder so rauskommt.
Ja.
Fänd ich sehr schade.
Ja, vor allem, also ich finde auch so eine häufige Kritik ist, dass die Kids sich irgendwie innerhalb der Serie nicht weiterentwickeln und zu sehr durch den Plot gepeitscht werden. Und das kann ich auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, dass alle diese Figuren was erleben und lernen. Und Neil zum Beispiel, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, dass dieses Elefanten-Alien, das so.
Oh, wie Max Rebo.
Ja, sollte ja eigentlich wie genau diese Spezies sein, aber das
ist es nicht, tatsächlich. Ich
hab gedacht. Also, es war ursprünglich der Plan, also die Augen zum Beispiel sind ja komplett anders und auch so die Proportionen und so. Das war wohl, weil ja Max Rebo da wohl diese Spezies nicht genug Emotionen übertragen kann.
Okay.
Weil es ja auch die Augen sind einfach nur so schwarze Punkte und deswegen haben sie halt Neil ganz anders umgesetzt. Aber Neil, ich liebe Neil, wie er so dann auch seinen Ängsten trotzt und über sich hinaus wächst, während Wim halt, der eher das Gegenteil ist und Abenteuer erleben will, halt feststellt, dass er eigentlich auch nur zurück irgendwie nach Hause möchte und zu seinem Vater möchte. Oder Fern, die lernt im Team zu arbeiten. Ich finde, das sind sehr tolle Arcs, so sehr berührende Arcs. Und es hat sehr viel von Goonies und hat eine rasante Story, ohne diese endlosen Star-Wars-Verknüpfungen zur Skywalker-Saga, die mich auch irgendwann nerven. Es ist so eine kleine Feel-Good-Serie.
Aber das ist auch toll, weil ich habe sehr viel Making-of tatsächlich zu dieser Serie gesehen.
Ja.
Und diese Kinder sind wirklich so zuckersüß.
Ja, glaube ich.
Die sind wirklich so richtige Star-Wars-Nerds.
Mhm.
Und ich finde es einfach toll, dass so wirklich die richtigen Kids dafür bekommen haben. Und das finde ich echt toll. Übrigens, ja, es gibt noch eine Star Wars News, die rausgekommen ist, dass nämlich Ryan Gosling,
ja,
in Sean Levys Star Wars Film wahrscheinlich gecastet wird.
Ja.
Und das finde ich auch crazy. Irgendwie Ryan Gosling ist, ich finde es so, wenn ich an Schauspieler denke, ob ich die irgendwie in Star Wars sehen würde, ist Ryan Gosling einer der letzten, ja, Menschen, die, ja, ich so in Star Wars sehen, das würde.
Ja. Vor allem aber nach Blade Runner 2049.
Ja.
Ja. Aber dann wiederum nach Barbie hat er ja gezeigt, dass er schon auch ja, ein bisschen so ungewöhnlichere Rollen verkörpern kann,
ja,
und auch in Camp reingehen kann. Also
das stimmt, ja, ich bin auch gespannt.
Ja,
ja, aber sind wir erstmal gespannt auf Andor Staffel 2. Das kommt nämlich im April, am 22. Yes. April. Ich glaube, da freut sich wirklich alle, die irgendwie Andor gesehen haben, freuen sich drauf. Oder die allermeisten. Das ist meiner Meinung nach die beste Star Wars-Serie, die es so gibt.
So auch eine der besten Serien überhaupt, würde ich sogar sagen.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß mit der Serie.
Ja.
Fand die auch sehr gut.
Ja, und wisst ihr, welche Serie ebenfalls saustark ist, die aktuell auch in der zweiten Staffel angelaufen ist?
Severance,
ja. Wo wir eben auch bei Ben Stiller waren. Der ist ja quasi der kreative Kopf hinter dieser Serie. Ja, ich bin mittendrin und bin bisher sehr angetan. Aber ich habe auch nur eine Folge gesehen, deswegen kann ich da auch nicht
drüber Staffel
urteilen. Genau.
Okay.
Deswegen, ja, das läuft Woche für Woche auf Apple TV Plus. Und das ist eine grandiose Serie, die auch so ein bisschen, finde ich, so Sleeper-Hit ist. Also die ist, ich habe die damals gesehen, als sie rauskam, und hatte das Gefühl, niemand redet drüber, und habe es nicht ganz verstanden. Wobei ich habe die, glaube ich, mit ein bisschen Verzögerung geguckt. Und da war sie noch sehr klein. Die war irgendwie, niemand hatte die so richtig auf dem Schirm. Es geht ja um Leute, die in einer mysteriösen Firma arbeiten, die, sobald sie da reingehen in den Fahrstuhl, quasi das Bewusstsein geteilt ist. Und du hast eine neue Arbeitspersönlichkeit und eine Freizeitpersönlichkeit. Der Vorteil ist, wenn du dich dazu entscheidest, du spaltest quasi deine Persönlichkeit, sodass du die gesamte Arbeitszeit überspringen kannst. Du erlebst quasi dann nur die Freizeit, aber halt auch nur dann zwei Drittel des Tages. Und man verfolgt das Ganze eben aus der Perspektive der Arbeitspersönlichkeit, die aber dann ja die gesamte Zeit nur in diesem sehr sterilen Büro hängt und da im Team halt eventuell das gar nicht so geil findet, dass er da halt nur arbeitet und keinerlei Leben sonst außerhalb hat. Und darum geht's, ob sie es schaffen, aus diesem Konstrukt auszubrechen.
Ich habe gehört, dass es da ja auch eine krasse Promo-Aktion gab.
Ja.
Hast du das mitbekommen?
Ich hab's mitbekommen.
Okay, kannst du das kurz erklären? Weil ich habe das nur ansatzweise an einem Bahnhof oder so.
Die haben, ich weiß nicht, wo genau das war, außer dass es halt in New York City ist. Genau, in New York haben die so eine Glaskuppel aufgebaut, einfach so einen Glaskasten dahingesetzt und das Set aus Severance nachgebaut. Also das ist Besonderes, die sitzen halt an ihren vier retrofuturistischen Computern, die da in so einer Art Raute hingestellt sind, und die haben halt genau das nachgebaut. Und dann die vier echten Stars, also Adam Scott und auch John Turturro und sowas, die anderen beiden habe ich gerade, den Namen habe ich gerade nicht auf dem Zettel, auf dem Schirm, haben sie da halt hingestellt, und die haben halt einfach Bürotätigkeiten ausgeführt. Und das ist und das haben die irgendwie stundenlang gemacht.
An der Grand Central Station tatsächlich.
Grand Central Station, ja. Und Ben Stiller ist auch so ein süßes Foto, wie er da wie so ein Daddy. Nicht Daddy. Ja.
Daddy. Aber Daddy kann man auch sagen.
Daddy.
Auch Daddy.
Aber wie so ein Dad da so halt mit dem Handy da so Fotos gemacht hat von seinen
Zwillingen. So richtig stolzer Vater.
Richtig stolzer Vater-Vibes, genau. Und ja, das war auch eine krasse Aktion, ja.
Das stimmt. Und er hat natürlich auch die obligatorische Klapphülle.
Ja, genau. Deswegen. Die habe ich auch.
Das ist,
die Serie ist übrigens.
Deswegen bist du auch Daddy.
Dankeschön. Die Serie ist.
Es tut mir leid.
Serie ist grandios. Zumindest die erste Staffel. Über die zweite Staffel kann ich bisher noch nicht urteilen, aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, diese Serie zu gucken.
Ich will sie unbedingt anfangen.
Unbedingt.
Same.
Genauso wie die Filme eines Mannes, der leider letzte Woche von uns gegangen ist, was wirklich sehr viele Menschen sehr traurig gemacht hat, inklusive mir. Im Alter von 78 Jahren ist David Lynch verstorben, der US-amerikanische Filmemacher. Der Tod hatte übrigens, ich glaube, das haben auch viele nicht auf dem Schirm, aktuell brennt es ja in L.A. Es gibt ja verheerende Brände, durch die viele Menschen bereits gestorben sind. Und theoretisch ist einer davon auch David Lynch. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Zettel. Nämlich, dass also er hatte durch das jahrelange Rauchen, er hat ja angeblich mit 8 schon angefangen zu rauchen und dann nie aufgehört, hat er ein Lungenemphysem entwickelt und war eigentlich die letzten Jahre seines Lebens bettlägerig und starb, als er wegen der Brände umtransportiert werden musste. Und diese Strapazen waren wohl zu groß, um das irgendwie verkraften zu können. Und er starb kurz darauf. Und eigentlich haben wir uns ja mal entschieden, nicht mehr allzu oft über Tode berühmter Filmemacher zu sprechen. Weil wir haben das früher immer gemacht. Und also irgendwann waren wir wirklich dann an so einem Punkt, dass wir diskutieren mussten, so, über welchen sprechen wir jetzt? Ist es das, ist der dann, ne, also das war dann irgendwann so ein deprimierendes, trauriges Thema, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, wir machen das auf jeden Fall sehr viel weniger. Aber klar, wenn jemand wie David Lynch stirbt, ich glaube, hier in unserem Team gibt es auch sehr viele Fans. Wie ist es bei euch? Was bedeutet euch David Lynch? Was ist euer Lieblingsfilm von ihm oder bedeutet er euch wenig oder was?
Ja. Also ich würde schon sagen, ich bin David Lynch Fan. Ich finde, also die Nachricht hat mich auch sehr getroffen und ich war auch so irgendwie schockiert, weil ich nicht gedacht habe, dass er schon, also ich habe irgendwie David Lynch nicht so verortet, so in die in diesem Sterbealter oder sowas. Mhm. Ich habe auch mitbekommen, dass er ja so sein Lungenemphysem hatte und dann ja auch oft mit so einer Beatmungsmaske nur noch rausgegangen ist und sowas. Das hat er ja auch mal erzählt in einem Interview. Und ja, dann, als dann so die ersten Meldungen kamen und dann auch so die ersten Interview-Schnipsel von ihm von vor ein paar Jahren, die dann so viral gegangen sind damals. Also ich war schon dann auch so getroffen. Ich würde sagen, mein Lieblingsfilm von ihm ist auf jeden Fall Mulholland Drive. Ich bin riesiger Mulholland Drive-Fan. Ja, ich mag aber auch die Serie Twin Peaks. Da habe ich aber nie die dritte Staffel gesehen und habe jetzt mir das auch vorgenommen, vielleicht für die nächste Zeit ihm zu ehren, das nochmal anzufangen.
Ja, Twin Peaks ist ja so die Kultserie aus den 90s, würde ich sagen. Also Marius ist der Riesenfan von Twin Peaks. Ja, ich habe sie aber auch gesehen, aber auch nicht die dritte Staffel. Die ist ja viele Jahre später, jetzt 2000, wann war das?
14, meine ich.
Irgendwie so.
Ja, 13, 14.
In den 10er Jahren auf jeden Fall erschienen. Und ja, da habe ich habe keine Ahnung, ob die dritte Staffel gut ist. Und die hat auch gar nicht so hohe Wellen geschlagen, hatte ich das Gefühl.
Leider, obwohl das ja einer so der wenigen Male noch ist, wo David Lynch dann wieder so zurückgekehrt ist, so ein bisschen. Ja. Sein letzter Film war ja irgendwie, wie hieß der nochmal, Inland Empire. Ja. Genau, und
er hat aber auch immer noch so ganz viele Kurz. Also David Lynch hat ja generell sehr viel so gemacht, was auch abseits seiner großen Filme passiert ist. Ja. Er hat sehr viele Kurzfilme gemacht. Also es gibt ja diesen einen berühmten Affenfilm auf Netflix, wo er sich mit einem Affen unterhält. Mhm. Also er hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und bei mir ist es auch mal Mulholland Drive, was so mein ultimativer David Lynch-Film ist, weil das ist so. Ich finde, das ist so die Essenz von David Lynch in einem Film. So beschreibt es für mich am besten so dieses Traumwirrwarr, diese Transzendenz in Filmform. Und ich fand das wirklich, wirklich sehr, sehr toll, diesen Film. Und ich fand es auch jetzt besonders schön und traurig zu sehen, was so die ganzen SchauspielerInnen, die mit David Lynch zusammengearbeitet haben, so auf Social Media gepostet haben, bezüglich ihm, zum Beispiel Kyle MacLachlan, der ja wirklich so die Muse von David Lynch war.
Kann man schon
sagen. Muss man wirklich sagen. Und der auch von David Lynch also auserkoren wurde. Also er hat auch so in seinem Statement gesagt, ey, ich wäre nicht da, wo ich jetzt wäre, ohne David Lynch. Und der hat an mich geglaubt. Und ich finde auch, es ist so schön, dass es bei David Lynch, er hat so eine besondere Art des Schauspiels aus den Leuten herausgekitzelt. Weil ich finde, die haben alle immer so sehr seltsam agiert. Und es ist wirklich so, das Schauspiel in David Lynch-Filmen ist so komplett anders als in anderen Filmen, weil die alle mit so einer gewissen Mystik auch agieren. Und ich finde, es ist so toll, wie er das aus diesen Leuten herausgekitzelt hat. Es gibt auch sehr viele so Behind-the-Scenes-Szenen, wie er mit den Stars auch umgeht. Und ich finde, das ist so eine sehr herzliche Art und Weise, was man von vielen Leuten auch gar nicht kennt, wenn man das mal mit Stanley Kubrick vergleicht, der wirklich seine Stars da wirklich peinigt hat. Ja. Und ich finde, das ist wirklich einfach schön. Das ist, glaube ich, ein sehr. Ich meine, wir wissen es nicht. Wir können letztendlich nicht zu 100% bestätigen, aber ne, man redet immer über die Stars und man weiß nie, wie sie zu 100% privat ticken. Aber ich finde trotzdem, er wirkt nach außen hin in seinem Umgang mit all den Leuten einfach wie ein sehr sympathischer Mensch.
Ja, und vor allem hat er halt wunderbare Filme gemacht, die das Unbehagen so auf eine Weise widerspiegeln, die ich sonst von keinem anderen Filmemacher kenne, die mich berührt und geprägt haben, so mein ganzes Leben. Und bei mir ist es übrigens Eraserhead eher. Eraserhead ist mein ewiger Lieblingsfilm von David Lynch und lustigerweise halt auch sein allererster. Und das ist ja auch für unseren Kanal, hat das ja auch so eine. So, es war ja ein langer, langer Running Gag, wo wir heute auch bei dem Thema sind. Das ist ja fast schon, das war mir gar nicht, das wird mir jetzt.
Jonas hätte eigentlich hier sitzen müssen.
Ja, das wird mir jetzt gerade erst bewusst, wie gut unser Hauptthema auch gerade dazu passt, weil Jonas halt jahrelang Eraserhead nie gesehen hatte und Marius und ich ihm immer wieder gesagt haben: guck den Film, du wirst ihn lieben, guck ihn, das ist ein fantastischer Film. Dann haben wir ihm die Blu-ray auch mal geschenkt und dann hat er es in Corona-Zeiten mal nachgeholt.
Fandest du ihn gut?
Und er fand ihn fantastisch, so wie wir es vorausgesagt haben. Und er hat auch eine Kritik dazu gedreht, die sehr sehenswert ist. In der er auch die berühmteste Einstellung aus dem Film nachgestellt hat. Ja, es ist auch, wir erklären gerne die Handlung, wenn wir Leuten irgendwie Filme schmackhaft machen möchten, aber darum geht es nicht in einem klassischen Lynch-Film. Ich liebe zum Beispiel auch Lost Highway, der die weirdeste Plotstruktur hat, die man sich vorstellen kann, wie auf einem Möbiusband einmal um sich herum enden, da, wo er beginnt. Es ist ein so fantastischer Film, keine Angst, das ist auch kein Spoiler, das macht den Film erst zu dem, was es ist.
Lynch hat so dieses Experimentalfilmmäßige, was ja in seinen Filmen immer wieder so hervorkommt. Und er macht sich einfach so Gedanken, wie man das Medium nutzen kann, um einen so Gefühle und so dieses sehr Unheimliche einzufangen. Also ich finde das so krass, weil ich glaube jetzt nicht nur, weil man wir alle jetzt so Filmstudis sind oder Cineasten oder sowas, also ne, ich finde, man könnte ja dem auch sowas, eine Prätentiösität oder sowas unterstellen, was ja bestimmt auch mit drin steckt ein bisschen, weil seine Filme schwerfälliger sind teilweise, aber ich finde, das, was er schafft, ist so nicht nur über Dialog oder sowas zu erzählen, sondern auch über so Kameraeinstellungen, also so diese Diner-Szenen von Mulholland Drive, wo die Kamera schwebt und dadurch einem so einen so richtig ins kalte Wasser schmeißt, wenn der Jumpscare kommt. Und ich finde, das sind so Sachen, die einfach so Filmgeschichte geschrieben haben, berechtigterweise. Deswegen,
aber ich finde auch auch einfach krass, was er für ein Auge für alles hatte. Also nicht nur für die Kamera, nicht nur für die Figuren, sondern auch wirklich so für alles, was im Bild zu sehen ist. Nämlich auch, es gibt ja dieses berühmte Zitat von ihm, wo er über so Vorhänge redet. Also wirklich an seinem Set. Und da gibt es so behind the scenes und sagt, oh, diese Vorhänge, die sehen so toll aus. Leute, guckt euch diese Vorhänge an. Also es ist wirklich so, wie begeistert er ist, dass diese Vorhänge, die er an seinem Set hat, dass die so toll aussehen. Also ich finde, es ist so wirklich, er achtet so auf alles und hat so eine Begeisterung für alles und versucht es eben als so ein, in einem Gesamtwerk zu verpacken, dass wirklich alle Elemente, die man bei ihnen irgendwie sehen kann, einen Sinn bekommen.
Ich finde, man kann sich ganze Essays über seinen Ton angucken.
Ja. Ja, also auch, er war ja auch Musiker und auch diese Klangwelten, die er da aufbaut, die teilweise tief in meinem Unbewussten bereits gefangen sind. Es ist schon, ja, also Steven Spielberg hat es gut auf den Punkt gebracht, der Welt wird eine einzigartige und originelle Stimme fehlen. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Ich fand es auch sehr schön. Ich habe jetzt in dem Rahmen auch ein Interview von ihm gesehen, was mich irgendwie auch sehr berührt hat. Lustigerweise hat David Lynch im Alltag, Zeit seines Lebens, jeden Tag das Gleiche gegessen. Also jeden Abend immer so das gleiche Gericht und jeden Mittag das gleiche Gericht.
Das könntest nicht du sein.
Bitte?
Das könntest nicht du sein.
Wieso?
Weil du sagst doch immer, dass du es ganz schlimm findest, so wirklich immer das Gleiche zu nehmen.
Ja, du magst es ja auch nicht, wenn man das Gleiche bestellt.
Genau, ich mag halt die Abwechslung, ja. Und aber er hat gesagt, er braucht diese, also er ist ein extremes Gewohnheitstier und er braucht diese Struktur und diese Ordnung im Alltag, um halt dann dafür kreativ komplett das dann die Fesseln abzulegen und sich dann halt irgendwie entfalten zu können. Und meine Güte, hat er das getan. Und es ist so, ja, es ist so, also mich hat es wirklich wahnsinnig berührt. Und alles, was ich sagen kann, ich sage das als jemand, der selber Jahre geraucht hat und aufgehört hat, tut das auch. Hört auf. Ja. Lasst das Blöde rauchen. Vielleicht ist das die eine Botschaft, die wir mitnehmen sollten. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig traurig und ich bin, mich hat das sehr berührt, dass er von uns gegangen ist.
Ich finde, ich habe auch in einem anderen Podcast darüber, hatte jemand gesagt, dass sie findet, dass so David Lynch einfach jetzt so in so einer anderen Sphäre unterwegs ist und schon immer irgendwie jetzt so ein bisschen nicht so weltliche Dinge ihn so gestört haben vielleicht. Und das merkt man dann auch immer in seinen Filmen, dass er jetzt auch irgendwie Teil einer Traumwelt ist. Das fand ich auch voll schön.
Das ist eine richtig schöne, aber hoffentlich keine Albtraumwelt, sondern wirklich nur eine Traumwelt. Weil Albträume hat uns ja auch sehr häufig präsentiert.
Ja. Ob Mulholland Drive, Twin Peaks, Lost Highway.
Oder Dune.
Oder der, das war ja also auch ein lustiges Zitat von David Lynch. Ich bereue nichts in meinem Leben außer Dune. Ja. Oder auch der Elefantenmensch, ne? Auch fantastischer Film, sehr außergewöhnlich in seiner eigenen Filmografie. Schaut euch die Filme dieses Mannes an und lasst uns ihm gedenken. Oder Sprachnachrichten anhören.
Gute Überleitung.
So ein harter.
Ich hab's versucht.
Harter Cut.
Vielleicht kriegen wir auch Lynch-eske Sprachmemos jetzt.
Ja, okay, da habe ich eine, die ich sehr lustig fand. Nämlich danke an Yannick, der uns einfach nur.
Das ist mein erstes Mal mit Sprachmemos, ich freue mich voll.
Diese Sprachnachricht geschickt hat. Warte. Ihr kennt's, oder?
Oh mein Gott, ja, das ist das HBO.
Ja, natürlich. Das ist alles, was Yannick geschickt hat.
Das ist ja mega cool, danke Yannick.
Ja, aber übrigens, wir haben auch wieder super, super viele Sprachnachrichten bekommen.
Sprachis.
Sprachis. ich habe sie auch, genauso wie Jonas, war ich sehr vorbildlich und habe fast alle gehört. Jonas hat alle gehört.
Dass ihr das versprochen habt, dass wir immer alle hören.
Irgendwann, ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist teilweise auch zu lang. Wir haben die ganze Zeit auch super liebes Feedback bekommen. Mega netten Worte. Vielen, vielen Dank dafür.
Und die hören wir uns jetzt alle an, zu Selbstbeweihräuchern.
Nein, 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 eben nicht. Eben nicht. Ich habe versucht, da so was Spannendes, die spannendsten Sprachnachrichten zu picken. Ich musste ein paar picken, sorry, dass viele Leute, die meisten nicht drankommen, aber es geht nicht anders. Wir können ja nicht nur alle Sprachnachrichten abspielen. Ja.
Lenny ist so ein
Wow.
Nein.
Mann, ich wusste doch, dass du eine Sprache abgeschickt hast.
Ja, ich habe eine abgeschickt.
Okay, aber hören wir uns die nächste an.
Hallo, liebes Team. Also, Privatvorstellungen hatte ich so noch nicht. Aber ich war damals nach der Schule in der regulären Vorstellung von Roland Emmerichs Godzilla und saß da komplett alleine. Warum das wohl so war, keine Ahnung. Aber das war für mich halt eine Privatvorstellung quasi. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und einmal, da habe ich Baz Luhrmanns Romeo und Julia gesehen und war der einzige Junge in einem vollen Kinosaal. Das war auch nicht schlecht.
Ich fand diese Sprachnachricht, habe ich so gepickt, weil ich es so witzig fand, weil das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, noch nie gestellt haben. Saßt ihr schon mal wirklich alleine in einem Kinosaal und habt euch einen Film angesehen? Und wenn ja, welcher war es bei euch?
Boah, bei mir war das. Ich habe leider ich vergesse immer den Titel. Und zwar ist das dieser
Film. Die Saat des Heiligen.
Ja, genau, die Saat des Heiligen. Nee, das ist der Film mit Selena Gomez und Adam Driver über diese Zombies.
The Dead Don't Die?
Ist es Dead Don't Die?
Nee, das ist der Jim Jarmusch-Film.
Ja, doch, das ist der, ja.
Das ist der, genau.
Ist das der?
Ja, okay, dann ist es der Jim Jarmusch-Film. Und da war
der ist furchtbar.
Der fand ich auch nicht so gut. Und ich war da alleine. Das war auch irgendwie so eine 23-Uhr-Vorstellung in Bonn. Und also ich war noch mit einem Kumpel, weil wir waren zu zweit alleine in dem Kinosaal. Und ja, es war aber auch ganz lustig, weil wir dann so ein bisschen lästern konnten. Mhm. Laut. Ja.
Lustigerweise war der erste Film, in dem ich alleine saß. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Und das war auch das erste Mal, dass ich alleine ins Kino gegangen bin. Und da war ich, glaube ich, 14 oder sowas. Es war Waterboy mit Adam Sandler.
Oh, crazy. Wow.
Da saß ich alleine in dem Kinosaal.
Ja. Crazy. Konntest du alleine lachen.
Ja. Oder hast du nicht gelacht? ich hatte das tatsächlich letztens, also ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich alleine im Kino war, aber ich hatte es letztens bei dem Film Piece by Piece. Da war ich mit meiner Freundin alleine in dem Saal. Das ist der, das ist dieses Lego-Biopic über Pharrell Williams.
Ja.
Und ich frage mich, warum dieser Film existiert und dass er in Deutschland überhaupt kein Publikum bekommen würde. Das sieht man daran, dass die Kinosäle leer sind.
Ja.
Ja. Okay.
Kann machen.
Aber danke für die Memo.
Ja, dann habe ich noch eine Sprachnachricht dabei.
Ja, und zwar wollte ich einfach mal sagen, dass ich das Feature richtig cool finde, was ihr hier eingeführt habt. Das ist sehr originell. Und wollte vorschlagen oder, keine Ahnung, die Bitte äußern, dass vielleicht mal ein Video oder ein Podcast, ich weiß es nicht, mir eigentlich auch egal, zum Alien-Franchise kommt. Denn das ist so ziemlich mein Lieblings-Franchise. Der erste ist eigentlich wirklich mein Lieblingsfilm. Und ich finde so der ganzen Produktionsgeschichte und so, die ist halt auch einfach mega interessant. So jetzt, da ist die Effekte oder auch sowas, vor allem beim dritten Teil oder sowas, im Hintergrund ablief, ist halt ziemlich crazy. Ja, finde ich ziemlich cool. Schönen Tag noch.
Danke, Janis.
Gleichfalls.
Danke, Janis. Achso, übrigens, das eben war Stefan.
Ja.
Danke, Janis, an dieser Stefan. Stelle. Ich finde die Idee auch stark. Alien, die Alien-Reihe ist wahnsinnig interessant. Da kann ich dir in jedem Punkt nur zustimmen.
Das ist safe auch etwas, worauf Marius sich garantiert stürzen wird.
100%.
Weil, spätestens, wenn halt die Serie rauskommt.
Ja, also, also wenn die soll ja dieses Jahr kommen. Also in dem Kontext werden wir sicherlich mal Alien noch mal besprechen. Ich hatte das auch schon seit längerer Zeit mal wieder vor, die gesamte Reihe mal zu rewatchen.
Ich habe mal für Social Media so eine Zusammenfassung gemacht im Zuge von Alien Romulus. Habe dann auch noch mal gemerkt, wie viel einfach abgedeckt wird in dieser Filmreihe. Ist unfassbar.
Ja gut, es sind mittlerweile auch 6, 7 Filme oder so. Ich habe es gerade nicht.
Ich auch nicht mehr.
7 Filme oder sowas sein.
Ja.
Die vier Alien-Filme, ja. Dann Prometheus,
Alien Covenant und halt jetzt Romulus.
Ja, es müssten sieben sein.
Das sind sieben. Ja. Mathe.
Ja, ja. Nochmal vielen, vielen Dank für diese lieben Sprachnachrichten. Dankeschön. Übrigens ist es wahrscheinlicher, dass ihr drankommt, wenn die kürzer ist. Weil teilweise sind die dann so 3 Minuten lang und ich glaube nicht, dass wir hier 3 Minuten lang so eine Sprachnachricht abspielen sollten. Schickt uns eine Sprachnachricht an die Telefonnummer 015226787543. Ich wiederhole das: 015226787543.
Gewinne.
Ihr könnt
im Radio.
Ich finde es so geil, voll viele schreiben so einfach Test und dann kommt eh unsere Autonachricht, wie das dann alles so im Detail funktioniert. So könnt ihr das gerne auch machen. Wir freuen uns. Und diesmal habe ich eine Frage mitgebracht, damit es auch was Neues ist und so, wow. Damit ihr auch ein Gesprächsthema habt, nämlich welcher Film hat euch zu Filmfans gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ballermann welcher Film 6. hat euch am meisten geprägt? Mich auch. Endlich normal.
Oder Waterboy.
Ja. Habt ihr Der Graf von Monte Cristo gesehen? Eine der unzähligen Verfilmungen, die auf dem Roman von Alexandre Dumas basieren, der ja auch die 3 Musketiere geschrieben hat. Das Buch wurde nämlich etliche Male verfilmt, unter anderem 2002 mit Guy Pearce. Habt ihr mal eine Version davon gesehen?
Steht auf meiner Watchlist.
Ja. Bei mir auch.
Der neue Film, nämlich aus Frankreich, ist 178 Minuten lang und startet diese Woche in den deutschen Kinos. Das ist diese epische und dramatische Rachegeschichte. Es geht um einen jungen Seefahrer, der eigentlich auf dem Höhepunkt seines Lebens ist, bald heiraten wird, bis ihm ein Rivale vorwirft, noch mit einer sehr illustren Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, nämlich dem abgesetzten und in Verruf geratenen Kaiser Napoleon. Und
spicy.
So wird er kurzerhand verhaftet und auf einer Gefängnisinsel in den Kerker geworfen. Er versucht aber auszubrechen und sich zu rächen an allen, die ihm Unrecht getan haben.
Immer das diese Gefängnisinseln.
Ja.
Immer auf einer Insel sein.
The Rock, Papillon, es gibt so viele Azkaban. Gute Geschichten.
Sonic 3.
Ja?
Ja.
Geil!
Es beginnt auf einer, da steht wirklich die Gefängnisinsel.
Oh, oh mein Gott, das ist ja lustig. Ja.
Ich will Sonic 3 sehen.
Ich liebe genau dieses Gespräch gerade.
Ja. Oh. Ja. Es startet aber noch ein anderer Film in den deutschen Kinos diese Woche, den ich explizit empfehlen möchte. Und ich glaube, wir sollten jetzt noch ein bisschen im Detail drüber sprechen, weil ich unbedingt will.
Mhm.
Nämlich Kneecap. Der startet am 23. Januar in den deutschen Kinos. Der ist in den USA bereits im August angelaufen letztes Jahr. Und läuft auch schon in vielen Ländern bereits im Streaming. Das ist das Debütwerk von Rich Papiat. Der Film heißt genauso wie die Band, um die es geht, nämlich Kneecap. Und diese Band ist aus Irland und die gibt es wirklich. Allerdings ist das hier so eine zu Teilen fiktive Hintergrundgeschichte, wahrscheinlich vieles überspitzt und dramatisiert. Und das ist nicht nur das Biopic von 3 jungen Rap-Musikern, die einen Exzess nach dem anderen durchleben, sondern das Ganze spielt auch sehr so mit irischen Traditionen, vor allem mit der irischen Sprache, mit der Unabhängigkeit Irlands und vor allem dem der Feindschaft gegenüber allgemein Großbritannien und
den Briten.
Margaret Thatcher.
Ja.
Genau. Und die Band ist auch nicht zufällig benannt nach dem Kneecapping. Das ist, die irischen Rebellen haben damals so einfach Leuten in die Kniescheiben geschossen und das Kneecapping genannt. Und Martin Fassbender spielt
Michael.
Michael. Martin? Ich habe Martin Fassbender geschrieben. Ich meinte Michael. Martin
Freeman.
Kann sein. So. Ja. Michael Fassbender. Der auch übrigens echt gut Deutsch sprechen kann.
Ja.
Der ist ja auch halb deutsch, halb irisch.
Ja. Der ist ihre oder halb ihre und spielt den Vater von einem dieser Rapper, der sehr, sehr aktiv in dieser Szene ist.
Ein Zusatz ist ja noch, dass sie sich selbst spielen. Also genau. Das ist ja der krasse Punkt, wo ich auch die ganze Zeit während des Films über war, unfassbar, dass sie einfach keine Schauspieler sind, sondern einfach ihre Lebensgeschichte natürlich auch überzogen und dramatisiert und man merkt auch, dass Teile davon fiktiv sind von der Geschichte.
Klar, ja, klar.
Nochmal spielen, um uns diese Geschichte näher zu bringen und ich finde einfach diesen Film so unfassbar gut.
Ja.
Also ja. Ich weiß nicht, ihr schließt euch wahrscheinlich mir an, aber ich finde, dass der ist so kreativ, der macht so viel Spaß und ich finde auch Kamera und Schnitt sind einfach einfach so so außergewöhnlich
in dem Film. Ich finde den auch so rundum gelungen und ich finde, selten schafft es ein Film, so einen derartigen Flow zu entwickeln. So, der fließt vor sich hin. Er hat keine einzige langweilige Sekunde.
Total, er ist richtig schnelllebig. Und ich meine, es ist jetzt, spricht eigentlich nicht unbedingt für den Film, wenn ich das jetzt sage, aber ich finde, das macht ihn gleichzeitig gut. Er ist eigentlich ein Film für die TikTok-Generation, weil ich finde, er ist wirklich so, ich bin wirklich so durchgehend am Ball geblieben, weil es ist immer irgendwie was passiert, es ist wirklich so ein sehr schnelllebiger Film, ja. Und ich finde, das zeichnet ihn auch so total aus. Ich hatte eben noch mit Xenia drüber gesprochen, du hattest ja gesagt, Michael Fassbender spielt mit. Ich finde, er ist zwar super,
die
aber
Frau. Nein. Mutter.
Ja, sie ist auch wirklich stark, aber ich finde, Michael Fassbender wirft einen ab und an echt mal so ein bisschen raus, weil es ist doch das, was Xenia auch so gesagt hat, er ist so ein bekanntes Gesicht.
Ja, ich finde, er ist so ein bisschen Fremdkörper in dem Film, weil man ihn kennt und ich finde auch, seine Figur ist ja sehr überzeichnet teilweise und hat ja auch so eine sehr ungewöhnliche Geschichte.
Ja.
Und ja, ich glaube, da hat der Film mich manchmal verloren, dass er nicht, weil sonst ist er sehr grounded, obwohl er diese auch
Drogentrips
hat. Er ist überhöht und überspitzt, aber trotzdem hat man das Gefühl, hier wird was Wahres erzählt und hier wird ja auch eine sehr emotionale Bindung mit einem Land dargestellt und auch eine Sprache, die einfach ausstirbt und lange verboten war.
Ja,
ja, und das ist ja so ein sehr politisch aufgeladener Kampf und ich finde, das hat dieser Film auch gut transportiert, dass das Ende so einen sehr mitgerissen hat.
Ja,
ich habe direkt gefollowt auf Instagram der und, Band und die Songs angehört.
Ja, und dass diese Band halt auch in Verruf ist, weil sie eben die irische Sprache nutzt, um halt Rap-Songs über Drogen und so weiter zu machen, aber halt die Botschaft ist, dass genau das halt auch sehr wichtig ist und kulturstiftend ist und halt auch wenn das normaler Rap machen darf, warum sollten wir das nicht auch mit der irischen Sprache machen dürfen? Und haben ja trotzdem oft das Feedback bekommen von sehr vielen Menschen, dass sie wegen der Band auch angefangen haben, dann ihre irischen Wurzeln halt zu wertzuschätzen und dann auch irisch gelernt haben. Die haben ja auch politisch aufgeladene Songs, abseits auch von den ganzen klassischen Rap-Tracks, also den klassisch plumpen Rap-Tracks. Und gerade wenn es ums Thema Hip-Hop und Rap geht, ich finde, dass dieser Film halt so wahnsinnig respektvoll auch mit Hip-Hop, mit der Hip-Hop-Kultur umgeht und da auch sehr in die Wurzeln irgendwie zurückschaut und da nicht so das so plump macht, sondern so extrem respektvoll mit der Kultur umgeht. Total. Das finde ich so toll. Und mir war auch die Band überhaupt gar kein Begriff. Ich kannte die nicht.
Ich auch nicht.
Und ich fand, die Songs sind so gut und so stark und so eingängig, dass ich die jetzt auch höre. Also klar ist es auch so marketingtechnisch und werbetechnisch für die Band mega gut. Aber sie ist halt auch, also die Songs funktionieren extrem gut in dem Film. Das sind mega gute Tracks und schauspielerisch stehen die wirklich über allen Dingen, aber ich fand, mich hat die Figur der Mutter, gespielt von Simone Kirby, so unglaublich berührt.
Mhm.
Ich weiß nicht, was es da an der, was die Geschichte so nahbar gemacht hat, aber es hat mich echt, also ihr Schauspiel
hat mich
hart getroffen.
Ja, mir ging es auch genauso. Also ich war auch, sie war eine meiner Lieblingsfiguren und ich fand das auch toll, dass der Film sich Zeit genommen hat, auch ihr Aufbäumen abzubilden.
Ja, das hat so eine krasse Wirkung.
Genau, das hat eine krasse Wirkung und dass der Film sich dann nicht nur mit den Jungs beschäftigt, sondern ich habe diese Szene auch geliebt, wo es darum ging, dass so die Mütter in Nordirland sich zusammenschließen.
Ja,
das war richtig cool.
Das ist
so ein toller, starker Film. Endlich mal wieder so ein richtig gutes Musiker-Biopic, finde ich. Und sehr empfehlenswert.
Vor allem, weil man eben die Band in Deutschland oder auch in sehr vielen weiten Teilen der Welt eben nicht kennt.
Ja.
Und ich finde es eben auch so toll, dass es sich hier wirklich auch so eine Botschaft hat. Eben so, auch zum Schluss wird ja auch eingeblendet, wirklich so, alle 40 Tage stirbt auf der Welt eine Sprache.
Ja.
Oder 80? Ach, für 40?
Alle 40 waren es.
Ich glaube, es waren alle 40 Tage.
Alle 40.
Und es gibt ja auch wirklich in Großbritannien nur noch 6 keltische Sprachen, die wirklich gesprochen werden. Und 5 davon werden insgesamt von der UNESCO als gefährdet eingestuft. Mhm. Also wirklich so walisisch ist das Einzige, was noch wirklich so mit 750.000 Leuten so Bestand hat. Aber die anderen sind wirklich alle gefährdet.
Ja. Also genau das ist ja das Tolle an diesem Film. So, du hast halt, der funktioniert auf so vielen Ebenen. Also du hast sowohl halt diesen Unterhaltungsfaktor, dass er so dynamisch ist, dass du einen Exzess nach dem anderen erlebst und du halt diese klassischen Elemente eines Musiker-Biopics hast, wie halt die Band langsam zu an Berühmtheit, Berühmtheit erlangt und so. Aber es geht halt auch um so viel mehr und das steckt alles da drin.
Voll.
Das ist alles so, das fühlt sich so authentisch und persönlich an, weil es halt auch wirklich die Menschen, um die es geht, die halt da auch wirklich drinstecken.
Ja, das ist so in jeder Pore, finde ich, auch in der Szenerie. Also wenn so eine Person an einem Graffiti vorbeiläuft und du merkst, wie da ja jeder Backstein einfach so politisiert ist. Und das finde ich auch so voll spannend, weil ich war selbst noch nie in Nordirland und ich finde, das hat der Film sehr gut transportiert. Man hat sich richtig in den Konflikt hineingeworfen gefühlt. Genau. Ich finde, das schaffen voll wenige Filme.
Ja, und selbst und ich, es ist nicht so, dass ich mich da groß mit auskenne. Ich habe mich für verschiedenste Filme da versucht, immer mal wieder so ein bisschen einzulesen. Und ja, das ist total spannend, weil der Film hat das so wahnsinnig authentisch rübergebracht. Und ich will, also es ist für mich jetzt schon ein Garant für irgendwie, wenn wir am Ende des Jahres wieder Top-10-Listen machen. Also Kneecap habe ich sehr genossen. Und ich finde es auch ein Qualitätsmerkmal ist, ich habe den gesehen und wusste halt instant, okay, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich den Film gesehen habe.
Das war same. Und ich finde auch, das ist der bessere Film über Belfast als Kenneth Branaghs Belfast.
Ich mag Belfast.
Ja, okay.
Ich hoffe, er wird auch ausgezeichnet bei den Oscars.
Finde ich auch schön.
Ja. Wie ist es denn bei dem anderen Film, der ebenfalls diese Woche in den deutschen Kinos startet?
Ein Kontrastprogramm.
Ja.
Mit unserem Titel Wolfman, den wir zu dritt vorgestern im Kino gesehen haben.
Ja, das ist ein Film, eine Werwolf-Geschichte. Und es geht um einen Mann, der mit seiner Frau und seiner Tochter in das zu dem Eltern, also zu dem Haus von seinem Vater, wo er zusammen früher mit seinem Vater gelebt hat, in den Wald in Oregon nochmal gehen möchte, um dieses Haus auszuräumen, weil sein Vater ist jetzt für tot erklärt worden.
Ja.
Und,
lustigerweise in Irland gedreht, ne? Oder? Wie war das so?
Ja, auf jeden Fall nicht in Oregon.
Ja.
Da haben wir noch drüber geredet.
Ja.
Oh, Kneecap Cameo wäre toll gewesen.
Genau.
Hätte den Film besser gemacht.
Das hätte ihn wirklich besser gemacht. Ja, und in diesem Wald, in diesen Wäldern in Oregon, soll es einen Wolfmann geben. Und,
ein mysteriöses Wesen, das wird ja erst nicht
Stimmt, das wird ja nur aber bei dem Titel Wolfman.
Ja, es ist ein Wolfmann.
Ja, und ja, der befällt dann auch diese kleine Familie. Und das ist dieser Film. Es ist
ein Kampf ums Überleben.
Ein Kampf und ein Kampf gegen die Müdigkeit, weil dieser Film ist auch wirklich langweilig.
Ich würde sagen, im Kinosaal und auf dem Bildschirm ein Kampf ums Überleben.
Ich glaube, man hätte, also viele waren gehypt auf den Film und ich war auch durchaus gespannt, wobei der so ein bisschen auch an mir vorbeigegangen ist, muss ich ehrlich sein. Aber als ich dann erfahren habe, dass Lee Whannell, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus, da Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat, war ich erstmal, wer war das nochmal? Und dann habe ich aber nochmal geguckt, ach ja, der! Und dann war ich super gehypt, weil eigentlich hat der Mann zwei Filme gemacht, die ich echt stark finde, nämlich zum einen Upgrade von 2018. Das ist so eine kleine Science-Fiction-Perle, die ich wirklich vielen Menschen empfehlen kann. Das ist auch so ein extrem außergewöhnlich inszenierter Sci-Fi-Film mit einem Mann, der so ein Implantat in den Kopf bekommt und dann damit irgendwie kommuniziert und dann besondere Fähigkeiten entwickelt. Und das ist, ich tue dem Film gerade Unrecht, weil er so viel besser ist als meine Erklärung. Film ist geil, Upgrade. Und auch The Invisible Man, das Remake von diesem ewigen Universal-Klassiker mit Elizabeth Moss, der ist wirklich so viel besser, als er sein dürfte.
Ja, der ist gut.
Der ist echt gut. Das ist ein starker, gut inszenierter Thriller. Und jetzt arbeitet er halt mit Blumhouse zusammen, leider, um Wolfman zu machen. Und man, Xenia, ich wette, du hast dich auf eine Werwolf-Geschichte gefreut.
Ich habe mich so gefreut. Ich habe erst, als ich den Trailer gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, ich muss den unbedingt sehen, weil ich habe ja mal ein Special darüber gemacht, dass Werwolf-Filme leider immer schlecht sind.
Mhm.
Und ich habe innerlich geschrien, als ich dann gemerkt habe, dass dieser Film sich leider in mein bisheriges Urteil einreiht. Ja, ich habe immer das Gefühl, in dieser Geschichte des Werwolfs steckt so viel. Man kann so viel machen mit diesem Mythos. Und dann wird immer wieder in so alte Klischeekisten gegriffen und leider auch nie geschafft, einfach eine auch eine Charakterstudie irgendwie auf die Leinwand zu bringen, die einen fesselt.
Ja.
Ich glaube einfach, diese Familie in diesem Film, die ist mir so am Arsch vorbeigegangen.
Ja, wirklich.
Es ist so schlimm, weil dieser Film dieser Familie keine Zeit widmet. Also du erfährst zum Beispiel, dass die Ehe der beiden bröckelt, dass die Probleme haben. Du zeigst es aber kein einziges Mal. Also es gibt halt lediglich eine Szene, wo sie miteinander reden, ah, es läuft nicht mehr, ne?
Genau.
Und das ist so,
das wird nie wieder thematisiert.
Nee. Man sieht halt, also es funktioniert narrativ einfach nicht, weil du dem Publikum niemals zeigst, dass es vielleicht mal anders war oder also irgendwie einen Grund dafür, warum du an dieser Beziehung festhalten möchtest, warum diese Beziehung bestehen bleiben sollte. Und dann wird aber so ein riesiges Spannungsthema draus gemacht, dass die beiden ja irgendwie entzweit sein könnten. Und theoretisch steckt ja so viel Potenzial in diesem Film, weil es gibt dann da auch so, also du kannst metaphorisch dann darüber sprechen, dass dann irgendwie als dann auch der Vater langsam so Werwolfs-ähnliche Verwandlungen durchmacht, das könnte für häusliche Gewalt stehen, für Alkoholismus, für Gewalt in der Ehe und so weiter und so fort. das kratzt dann aber nur an der Oberfläche. Also es wird wirklich nie behandelt. Stattdessen konzentriert er sich halt auf diese ewigen alten Horror-Klischees und Jumpscares und so weiter und so fort. Und ich finde den halt auch, ich finde, er hat so seine Stärken. Akustisch finde ich den teilweise echt spannend. Der hat, Benjamin Wallfisch hat den Film ja auch begleitet. Der ist aber inszenatorisch so ungruselig. Also ja. Ich saß da teilweise und es war gelangweilt.
Er hatte auch, genau, er hatte so Längen und ich finde auch auf unnötige Art und Weise hat er so die Actionsequenzen so irrationale Entscheidungen getroffen manchmal, wo man sich gefragt hat, okay, wieso macht der Film das jetzt? Ich finde auch, dass die nicht an sich nicht gut funktioniert haben, auch teilweise wie das visuell umgesetzt wurde. Also es gibt dann da Szenen, wo manche Menschen das so aus so einer anderen Perspektive sehen und dann ist das Bild so getüncht in so eine andere Farbe und ich fand, das war auch irgendwie, das sah nicht gut aus.
So nach Instagram-Filter.
Eben, ja. Und ja, das waren dann auch Minuspunkte und zusätzlich dann zu dieser fehlenden Tiefe in den Figuren war ich dann auch so, ja, der Film ist wirklich dann nicht gut.
Ja, und der sieht halt auch einfach in seinen Body-Horror-Aspekten, der sieht ja dann auch nicht
sieht so lächerlich aus.
Gut aus.
Es tut mir wirklich leid, aber das sieht aus wie ein 1,90 großer Gollum einfach, der Typ. Und ich finde auch so.
Mit dem Ziegenbart!
Ja,
ich fand die Verwandlung war schon okay, muss ich sagen. Ja. Also, wir haben schon schlimmere Werber-Verwandlungen gesehen. Aber das Design an sich. Da hätte man schon
wirklich, ja,
in die gruselige Richtung gehen.
Aber der ergibt ja auch narrativ die ganze Zeit keinen Sinn. Also da wird so ein Riesenthema draus gemacht, dass sie unbedingt überleben müssen, bis es wieder hell ist, weil du dir halt denkst, ja okay, weil sich dann wahrscheinlich der Werwolf wieder zurückverwandelt oder sowas. Aber von Anfang an wird halt auch erzählt, dass die halt auch tagsüber einfach die ganze Zeit so sind. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Und dann gibt's aber auch noch so Dinge wie, dann erzählt ein Nachbar, oh, wir verlassen nach Sonnenuntergang nicht mehr das Haus. Und dann setzt er sich aber zu denen stundenlang ins Auto, bis es halt tiefste Nacht.
Und der müsste dann den ganzen Weg zu Fuß zurückgehen.
Ja, natürlich. Das ergibt halt auch so gar keinen Sinn. Und das passiert in derselben Szene. Und dann gibt es halt auch noch so wirklich haarsträubende Filmfehler, wie so ein Truck, der immer wieder woanders ist, was. Also ich bin der Letzte, der sich über Continuity-Fehler beschwert.
Aber das ist wirklich krasser. Lächerlich.
Aber es ist wirklich so krass, dass es nicht auffallen
kann. Weil es ja auch relevant ist für so,
die Handlung. Ja, ja. Das ist, also ich fand's auch ganz, ganz lächerlich. Für mich war auch wirklich so von vornherein ein Kriterium so sehr abschreckend, nämlich die Tatsache, dass Ryan Gosling in diesem Film hätte mitspielen sollen und dann hat er aber nicht mehr mitgespielt, weil ich glaube, er hat dann das Drehbuch gelesen und war so, nope, ich bin raus.
Und das Lustige ist ja, der Mann, der gecastet wurde, nämlich Christopher Abbott, der auch in vielen bekannten Filmen mitspielt, den kann man auch immer wieder mal als Nebencharakter mal sehen, zum Beispiel in Poor Things hat er zum Beispiel mitgespielt, der sieht halt null aus wie der Vater und null aus wie das Kind, das halt, also die Kind-Version von ihm,
der
jung ist. Mhm. Das Lustige ist, die beiden sehen aber genauso aus wie Ryan Gosling. Also ein Shame, wer da Böses denkt.
Ja.
Aber Ryan Gosling hat er ja produziert, ne? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, machst du dann doch noch mal den Posten und einen Star-Wars-Film neuen.
Ja, dann funktioniert
das. Und ich fand's ultra krass, die Ehefrau und er als Hauptdarsteller, die sehen sich so krass ähnlich. Ich finde, die sehen wirklich aus wie so wie Zwillinge.
Findest du, weil das finde ich nicht so, weil sie ja so krass blonde Haare hat, ne?
Ja, blondiert, ja. Aber so die Gesichtsform, die Nase und sowas, ich finde, die sehen sich sau ähnlich.
Vielleicht, aber vielleicht haben sie sich deswegen nicht verstanden. Da liegt eigentlich noch direkt nochmal eine Inzest-Geschichte hinter.
Das hätte es vielleicht ein bisschen interessanter gemacht. Mhm. Ja, schade. Wolfman war das genaue Gegenteil zu Kneecap. Es startet aber noch ein bekannter Film, den wir allerdings alle drei nicht gesehen haben. Aber ich glaube, wir sind auch im Team nicht die größten Fans von Die drei Fragezeichen und Der Karpatenhund, so heißt der zweite Teil.
Der jault also auch was.
Eben, mit Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl, die drei jungen Detektive spielen. Die sind fertig im rumänischen Schloss im ersten Teil. Jetzt geht's für sie in einen Apartmentkomplex, in dem sich Rätselhaftes ereignet und eine wertvolle Kristallskulptur gestohlen wird, nämlich der Karpatenhund.
Was ist zur Hölle ist ein Karpatenhund?
Ein Hund aus den Karpaten, würde ich sagen.
Das ergibt Sinn.
Ja.
Ich bin ja häufiger mal in den Karpaten unterwegs, aber ich habe da noch nie einen Hund gesehen. Also es gibt da auch Straßenhunde, aber leider. Aber nicht. Ich weiß nicht, wie ein Karpatenhund aussieht. bestimmt rumänischer als andere Hunde.
Es gab mal eine Rockband aus Köln, die hieß Karpatenhund.
Ich finde, das ist auch ein guter Name.
Das ist ein geiler Name. Ja. Voll.
Ja. Ah, und der Name geht tatsächlich auf die Hörspielserie Die drei Fragezeichen zurück.
Ah,
okay. Crazy. Okay, also
so schließt sich der Kreis. Okay. Man merkt, wir sind keine drei Fragezeichen-Fans. Das Blöde ist, gerade jetzt diese Woche in dem Podcast, Jonas und Marius sind halt Riesenfans und haben jede Folge gehört. Ich war mit den beiden auch in 4 verschiedenen drei Fragezeichen Escape Rooms.
Und die waren sie dann auch so, oh mein Gott, das ist eine Anspielung.
Ja, ja, Hunde, die ganze Zeit. Oh, das. Also es gibt halt cute. In Köln einen Escape Room, der drei Fragezeichen branded ist. Wir haben alle Räume gemacht, weil wir große Escape Room-Fans sind. Und die waren die ganze Zeit so in ihrem Element. Ah, da ist das, da ist das. Dann war da so eine Kartei, wo die ganzen Figuren nach und den, so ein Telefonbuch mit den ganzen Figuren, die haben da wirklich drin rumgeblättert und hatten so die Zeit ihres Lebens. Ich hatte auch großen Spaß, aber ist halt so ein Schrottplatz. Ja. Wobei, als Kind habe ich die Bücher gelesen, muss ich dazu sagen.
Oh.
Seid ihr mit die drei Fragezeichen in irgendeiner Weise aufgewachsen?
Ein wenig.
Ich habe das schon mal gesagt, ich war leider ein TKKG-Kind.
Ja.
Krass.
Wurde es gehänselt?
Ich wurde gehänselt. Aber ich sag's nach wie vor, das Intro ballert. Das ballert wirklich.
Ja, sing mal.
TKKG, die Profis spielen. TKKG. Ja, okay, gut.
Ballert.
Das ist ballert, oder?
Kriegst du die Namen noch hin von TKKG?
Tim, Karl, Klößchen, das ist ganz, ganz schlimm. Und Gabi.
Warum ist Klößchen ganz, ganz schlimm?
Ja, weil er einfach.
Also weil er dicker ist, oder was?
Ja, so, und deswegen nennen sie ihn Klößchen.
Das Einzige, was Schlimmes an TKKG, oder?
Ja, stimmt. Also, die haben wirklich. Also, die haben über die Jahre hinweg sich den einen oder anderen Skandal angesammelt. Ja.
Wir sind TMH, Tim, Marius und Hurensohn. Einen von uns mögen wir nicht, aber wir verraten nicht.
Ja. Gabi ist ein bisschen schlimmer noch. Ja. Gabi ist so ein, weiß ich nicht, tut mir leid an alle Gabi.
Gabi, ja, Gabi ist just there. Also jetzt ernsthaft, also Gabi ist halt wirklich so, wir brauchen.
So ist sie die einzige weibliche.
Ja, genau, die waren so, okay, gut. Also wir können es jetzt.
Aber wenigstens.
Ja. Ja. Aber übrigens auch, Jonas könnte uns nichts sagen über die drei Fragezeichen. Der Karpatenhund, der hat den ersten Film gesehen und mochte ihn, aber den zweiten nicht. Aber ich glaube, alle Fans werden da reinstürmen. Es ist ja auch, das ist unfassbar erfolgreich, die Filme. Also auch in der erste Teil war, glaube ich, sehr erfolgreich. Ich glaube, der zweite Teil ist jetzt sogar bereits im Vorverkauf sogar noch erfolgreicher als der erste. Also es geht, glaube ich, komplett durch die Decke.
Aber ich finde es auch so krass, dass die drei Fragezeichen wirklich so ein deutsches Ding ist.
Ja,
das
total.
Das ist wirklich so auf der ganzen Welt nirgendwo bekannt ist, aber so in Deutschland hat es funktioniert.
Wie Robbie Williams.
Ja, wie Robbie Williams. Frag mal nach den Free Investigators in den US.
USA.
Das A darf man nicht
vergessen. Mann, ich hasse euch so doll.
Aber ich finde auch die drei Fragezeichen tausendmal besser als
The Three Investigators. Ja. Ja, aber ich habe, ich bin über die drei Fragezeichen zu Alfred Hitchcock gekommen, als ich die Bücher gelesen habe. Da ist ja immer so ein Kommentar von Alfred Hitchcock dabei, auch so teilweise so mittendrin. Und ich habe mich als Kind immer, das ist ja so cool. Und dann ist da noch so eine Zeichnung von Alfred Hitchcock. Oh, wer ist dieser Alfred Hitchcock?
Das heißt, du bist über drei Fragezeichen zum Filmfan geworden.
Oh.
Nee, das kann man nicht sagen.
Das ist crazy. Nee, es war Ballermann 6. Ja. Ah, das haben wir schon festgemacht. Aber ich finde auch.
Sehr. Mein Mann.
Es gibt ja auch die drei Ausrufezeichen, was so das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen ist. Und ich finde, wir sind die drei Semikolons, oder?
Oh ja. Ich finde Semikolons, ja, das ist hundertprozentig nicht der Plural von Semikolon.
Ja,
mein
Lieblingssatz. Semikoli.
Semikolone.
Semikolä. Ich finde, so Doppelpunkte sind auch unterbewertet.
Was ist euer Lieblingssatzzeichen? Das ist eine gute Frage. Meins ist nämlich wirklich das Semikolon.
Ich benutze nie Semikolons. Aber
doch, ich auch manchmal. Aber ich finde, man fühlt sich so mächtig, wenn man.
Wenn man es korrekt benutzt.
Genau, dann ist man so. Ich überlege meistens auch immer so, wäre das korrekt? Und dann mache ich es dann meistens doch nie. Und deswegen habe ich niemals dieses Machtgefühl.
Aber ich weiß, was ich am meisten hasse, und zwar das Komma. Ich hasse Kommas, weil ich sitze immer falsch. Oh, ja, genau. Ja, die Kommata, sorry.
Ich mag, ich bin früher wirklich, wenn ich so von meinem Teenager mir so so WhatsApp-Verläufe anschaue, ich habe wirklich eine Zeit lang exzessiv diese Punkt, Punkt, Punkt gemacht, wirklich so.
Oh, ja.
Das ist wirklich, es ist ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich so, du hast es ist so schlimm.
Ich hatte einen schlechten Tag, Punkt,
Punkt, Punkt, genau.
Sag nicht.
Punkt, Punkt, Punkt.
Ich möchte nicht darüber reden.
Ich beginne auch schon, aber ich habe auch mal die meisten Nachrichten schon mit Punkt, Punkt, Punkt begonnen. Es ist wirklich so.
Oh nein, du hättest mich damals so aufgeregt.
Ja, aber ich rede mich auch so im Nachhinein auf. Das war wirklich so, so meine ich. Die drei Punkte wäre ich.
Ich habe seit einem Jahr oder zwei habe ich ein Faible für den Gedankenstrich.
Oh, oh, aber auch wirklich den echten Gedankenstrich. Nee, nicht diesen Bindestrich einfach.
Nee, den halb geviert Strich oder wie der heißt. Okay. Ja, das ist dieser längere, dickere Strich und der ist, der ist auch strong.
Aber ich finde auch, der ist auch sneaky, weil den findet man nicht so auf Anhieb, weil die meisten machen ja wirklich so diesen Bindestrich und ich muss auch sagen, ich finde diesen Gedankenstrich bei der Tastatur nie.
Ich bin ja auch so jemand, der auf der Tastatur Alt 0185 und dann Alt loslassen. Mit Alt und dann dem Numpad kannst du ASCII, kommst du ins ASCII-Code-Bereich und kannst du ganz verschiedene Zeichen. So mach,
benutze boah, ich du Beispiel, Hacker.
Ja, ja. So benutze ich nämlich zum Beispiel auch, das ist eigentlich mein Lieblingssatzzeichen, wenn es geht, die, ich weiß gar nicht, ich kann kein Französisch, Guillemets.
Meinst du?
Das sind nämlich die in Romanen nicht die Anführungszeichen mit Gänsefüßchen, sondern diese, weißt du, diese eckigen Klammern. Die so spitz sind.
Ja, das, die sind auch immer
so. Die sind's
da. Ja, ja, ich finde auch, die sind so sehr, die haben so viele Kurven. Aber ich bin auch Team Anarchie, einfach keine Satzzeichen benutzen.
Oh ja.
Einfach alles so, genau, alles während man simst einfach.
Das ist sehr Jersey-like von dir.
Ja, wir brauchen schon Punkte.
Während man
Schizophren Nachrichten
in Blut an die Wände kritzelt.
Oder das. Du kennst mich so gut.
Das wäre lustig, wenn man das in so perfekter Rechtschreibung macht und mit richtigen Satzzeichen und Kommata und sowas. Ja. Das ist einer meiner Lieblingssätze zum Schreiben, hat Stephen King mal geäußert und den finde ich episch. Der Pfad in die Hölle ist mit Adverbien gepflastert.
Wow.
Gesäumt.
Mein Lieblingssatz ist fick dich.
Ja, folgt uns auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen, das hilft uns sehr. Und ja, ich beende diesen Podcast mit einem ominösen Punkt, Punkt, Punkt.
Tschü.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt Lea Schimpf und Rosa Husemann.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung. Was halt für mich und junge Leute so wichtig ist?
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist Was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.